Das Interessante ist, Leute reagieren unterschiedlich auf die weirdesten Sachen. Ich habe auch teilweise Übungen, habe ich früher gemacht, wo ich am Rumzappeln war auf der Straße und so. Ich war jung und unsicher und musste das lernen. Jedenfalls habe ich...
Die Polizei kommt schon.
Gegen uns, ja.
Oh, oh.
Jakobsweg. Das Fitnessstudio für die Seele.
Max, was hältst du von Pickup-Artists?
Ich hatte noch nie einen. Den einzigen, den ich kenne, bist du.
Nein, ich bin keiner.
Ja, ich erinnere mich da schon an die ein oder andere Szene, wo ich dachte, hat er das irgendwo gelernt oder ist es aus ihm heraus so?
Ich habe tatsächlich ein Buch mal gelesen, was so quasi ein Klassiker war.
Ah ja.
Die perfekte Masche von Neil Strauss. Aber ich dachte mir, als ich diese ganze Szene überhaupt mal von außen gesehen habe, was sind das für Leute und möchtest du mit denen Zeit verbringen? Ziemlich sicher nicht. Und irgendwie ist es crazy krank, Maschen zu entwickeln, damit du Frauen schneller in die Horizontale bekommst.
Und ich dachte, als du das gelesen hast, irgendwie ekle ich mich vor mir selbst. Ich erkenne mich hier wieder. Ich habe die übrigens nicht gelesen, keine Ahnung, was da drin steht.
Nein, also ich habe so eine krasse Abneigung gegen das Thema Pickup.
Ja,
also Männern beizubringen, wie sie Frauen besser ansprechen, um sie dann klar zu machen. Einzig und alleine das Ziel haben, sie klar zu machen und dann zur nächsten.
Also mit klar machen meinst du fürs Bett?
Ja, was denkst du denn? Für den Discoabend oder was?
Ja, für eine langfristige Beziehung.
Nein, eben nicht. Einzig und allein für den Bodycount, dass sie sagen können, ich habe mit 300-400 Frauen geschlafen und dann fühlen die sich geiler. Oder meinen sich geiler zu fühlen. Und am Ende, glaube ich, wartet da eine große Leere auf einen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Typen, die es ganz, ganz schwer haben, überhaupt mit Frauen ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Oder in eine Beziehung. Und Kumail, den ich heute treffe, der war mal, würde ich sagen, Pickup-Artist. Und ist heute Date-Doktor.
Ah.
Das heißt, er verhilft Männern dazu, mit Frauen in Beziehung zu kommen.
Er hat einen Transformationsprozess hinter sich.
Mhm. Und wenn er diesen Transformationsprozess nicht hinter sich gebracht hätte, wäre er heute auch nicht hier. Und ich werde mich in seine Hände begeben, gucken, was ich so lernen kann von ihm.
Mhm.
Und ich kann dir nur sagen, einer meiner Mitarbeiter, Jonathan, der die Folge dann letzten Endes auch geschnitten hat, mitgeschnitten, der meinte, wow, ich schneide gerade den Dating-Doktor im Jakobsweg und bin beim Bootcamp auf der Straße und der Fremdscham übersteigt gerade echt alle Grenzen, obwohl ich ja noch nicht mal dabei war. Es ist mir leichter gefallen, viel, viel extremere Folgen von Mördern etc. zu schneiden als diese. Ey, Respekt, ich hätte das niemals durchgezogen.
Ich bin gespannt.
Und bevor ich mit Kumail auf die Straße gehe, will ich ein bisschen mehr über die Theorie erfahren. Also, was ist wichtig beim Daten und beim Kennenlernen? Was macht ein Date-Doktor? Oder was machst du als Date-Doktor?
Also, was ich mache, ist, ich helfe Männern dabei, eine Partnerin zu finden.
Mhm. Eine oder mehrere?
Eine.
Okay.
Also ich hatte bisher noch keinen, der mehrere wollte. Wäre jetzt auch nicht so mein Ding, aber das Ding ist, zu mir kommen Männer oft so Ende 20, in den 30ern, manchmal auch so in den 40ern und ja, die Single sind und sich gerne Partnerin wünschen würden, aber wo es aus irgendeinem Grund nicht klappt bei ihnen. Also entweder lernen sie nicht genug Frauen kennen oder sie haben ab und an mal Dates und dann verliert die Frau das Interesse oder wenn sie halt mal irgendeine Beziehungsanbahnung haben, dann passt es irgendwie nicht so ganz. Das Ganze wird dann, also ich mag den Begriff nicht, sehr inflationär, aber irgendwie toxisch zu einem gewissen Grad. Und ja, gerade nehmen wir die Falschen oder lernen niemanden kennen.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dir und einem klassischen Pickup-Artist? Und vielleicht definieren wir Pickup-Artist erstmal. Und du hast dich damit wahrscheinlich auch mal beschäftigt in deinem Leben, oder?
Ich würde sagen, bei mir hat es am Anfang auch so damit angefangen. Also ich war 17 und habe dann gemerkt, okay, bei mir läuft es nicht so mit den Frauen und ich würde da gerne meine Chancen erhöhen. Und dann habe ich halt geguckt, was es so gibt. Und da bin ich relativ schnell auf diese ganze Pickup-Szene aufmerksam geworden. Und es ist jetzt schwer, das Ganze zu definieren. Ich glaube, die ganzen Pickup-Leute selbst würden dann, jeder würde das irgendwie anders beschreiben, aber am Ende des Tages geht es viel darum, aus meiner Sicht zu lernen, irgendeinem krassen Verführerbild zu entsprechen, dass man irgendwie so ein Typ wird, der Frauen halt versucht, einfach klarzumachen. Und halt eher, das geht halt eher auf Masse, also dass man halt möglichst viele Frauen ins Bett bekommen will, dass man versucht, gewisse Eigenschaften, die die Pickup-Leute als klassisch maskulin empfinden, halt in sich zu kultivieren, sowas wie Dominanz oder lernen, auf Frauen zuzugehen und sie anzusprechen. Ja, das ist so im Großen und Ganzen, wie man Pickup, wie ich jetzt Pickup definieren würde.
Welche Gefahr siehst du dabei bei Pickup-Artists?
Einige. Also es gibt, ich würde sagen, so auf psychologischer Ebene viele Gefahren. Also zum einen viele Männer, die sich davon angezogen fühlen, die haben ein sehr starkes Perfektionsstreben. Und das Problem ist, dieser ganze Pickup-Weg halt zu lernen, dann irgendwelche Sprüche zu lernen oder...
Gib mir mal so einen Spruch als Beispiel.
Ich habe diese ganzen Namen auch schon vergessen. Push-Pull gibt es, das ist so eine Technik, also quasi einer Frau ein Kompliment zu machen, aber gleichzeitig sie wieder durch den Kakao oder durch den Sand zu ziehen oder fast schon fies zu sein.
Also herabsetzen, ihr Selbstwertgefühl?
Genau, genau. Also mit irgendeinem Kompliment versuchen, ihr halt ein gutes Gefühl zu geben, aber dann wieder in irgendeiner Form manipulativ klar machen, hey, du bist doch irgendwie unter mir. Also,
hey, deine Haare sehen schön aus, aber du hast ein bisschen Spliss, oder?
Zum Beispiel, das wäre was.
Okay.
Du könntest, das ist wahrscheinlich sehr gut, sehr intuitiv, diese Sachen anzuwenden.
Ekelhaft sowas. Ja. Ich finde, das ist so krass dreckig, also wirklich richtig dreckig, damit zu arbeiten, dass ich das Selbstwertgefühl einer Frau runtersetze, damit ein Abhängigkeitsgefühl von der Frau zu mir entsteht und sie denkt, okay, hier kann ich mir ein gutes Gefühl holen, wenn der Typ mir ein Kompliment macht, weil man ja eigentlich reinklickt in altes Trauma von der Frau.
Korrekt.
Weil manche Frauen, die darauf anspringen, und nicht alle Frauen würden darauf anspringen, manche Frauen würden sagen, oh ja, irgendwie zieht mich der Typ total krass an. So wie manche Frauen auch immer und immer wieder in toxische Beziehungen geraten.
Korrekt.
Und eigentlich holt man ja nur ein altes Trauma hoch, das sie in einer anderen früheren Beziehung gemacht hat oder vielleicht aber auch in einer Beziehung mit ihren Eltern, mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter, dass schon die Eltern ihr Selbstwert herabgesetzt haben und sie als Kind gelernt hat, ich möchte eigentlich meinen Eltern gefallen, ich möchte gut sein, ich tue alles dafür. Und auf einmal bist du in diesem Tunnel und ein Pickup-Artist, wenn er vielleicht nicht verantwortungsvoll damit umgeht, könnte das ausnutzen, ne?
Genau, das ist auch faktisch, was da passiert. Also ich bezweifle stark, dass die meisten da überhaupt grundlegendes Wissen darüber haben, was die psychologischen Mechanismen dahinter sind und welche Muster man da genau triggert. Aber im Endeffekt ist es genau das. Also man nutzt halt gewisse manipulative Tricks, um die Frau zu triggern und dann, das ist auch so ein Begriff, Anziehung zu erzeugen. Also quasi ihre Themen aus der Vergangenheit hochzuholen, sodass sie sich dann hingezogen fühlt zu diesem Mann. Weil, wie du schon sagtest, wenn eine Frau aufgrund ihrer Erziehung oder auch vorherigen Erfahrungen in Partnerschaften, wenn ihr Selbstwertgefühl darunter gelitten hat, dann fühlt sie sich ja natürlich zu ambivalenten Männern hingezogen. Dann fühlt sie sich zu Situationen, die in irgendeiner Form dem widerspiegeln, was sie zu Hause hatte, ja auch hingezogen. Und diese ganzen Techniken basieren halt darauf, dass man das nutzt, um Frauen ins Bett zu bekommen.
Genau, um Frauen ins Bett zu bekommen, aber nicht um eine Partnerschaft einzugehen.
Es gibt sicher den einen oder anderen Pickup-Coach, der in der Partnerschaft gelandet ist, aber es ist halt auch die Frage, wie die Partnerschaft dann läuft.
Weil eigentlich ist ja, so habe ich zumindest Pickup verstanden, eigentlich handeln die ja nicht aus einem Füllezustand, aus einem selbstbewussten Zustand und die wollen dem anderen das Beste und sich selbst das Beste, sondern eigentlich aus einem Mangel heraus. Ne? Wenn du sagst Perfektionsstreben, korreliert leider sehr, sehr häufig mit Narzissmus. Also Narzissten sind ganz, ganz häufig auch Perfektionisten, weil ein Narzisst ist im tiefen Kern ja eigentlich jemand, der nicht ein großes Selbstwertgefühl hat, sondern ein kleines und versucht das zu kompensieren mit seinem Perfektionismus. Und wenn das alles zusammenkommt, könnte mit Pickup zusammen eine toxische Bombe entstehen.
Korrekt. Also das Ding ist, ich meine, als ich da früher angefangen habe zu versuchen zu gucken, okay, woran kann ich arbeiten, was kann ich machen, um mehr Erfolg beim anderen Geschlecht zu haben, bin ich ja auch so ein bisschen in diese ganzen Szenen rein und dann hatte ich auch natürlich Männer dann kennengelernt, die für deren Maßstäbe in Anführungszeichen sehr erfolgreich waren und was mir dann mal aufgefallen ist, es waren weder Typen, mit denen ich irgendwie mal abends was trinken gehen würde, einfach weil sie nicht so sympathisch gewirkt haben und es waren halt auch Männer, wenn sie dann halt mal ein bisschen ausgepackt haben, wie ihre Beziehungen laufen, dann waren das keine Beziehungen, die für mich sehr erstrebenswert waren. Also man zieht halt einfach Frauen an, beziehungsweise beide befeuern ja dann so ein bisschen diese Dynamik, dass die Beziehung einfach toxisch wird, dass man. Also ich meine, in einer gesunden Beziehung sollte es ja grundsätzlich gutes Level an Wertschätzung geben, dass es Auf und Abs gibt, ist ja immer klar. Mhm. Aber diese wilden Achterbahnfahrten von krassen Hochs, aber dann auch wirklich sehr, sehr niederschmetternden Tiefs, das sind halt dann Beziehungen, die meisten Leute dann anziehen, wenn sie, wie gesagt, in einer Beziehung landen.
Du bist Date-Doktor, was machst du anders? Was ist dein Fokus? Weil ich hatte tatsächlich überlegt, Kumail, ob ich dich überhaupt einlade, weil mit dem Podcast gebe ich dir auch Reichweite. Und wenn ich denke, du bringst Scheiße in die Welt, dann würde ich vermeiden, dir Reichweite zu geben. Ne?
Mhm.
Und ich war sehr ambivalent, weil ich dachte, wie viel von dem, was du machst, ist dreckiger Pickup-Style? Oder wozu hilfst du eigentlich Männern? Warum kommen keine Frauen zu dir?
Das hatte einfach einen unternehmerischen Grund. Ich habe angefangen, mich selbstständig zu machen und habe geguckt, wen kann ich am besten helfen. Und aufgrund meiner eigenen Erfahrung dachte ich mir, ja, Männer.
Okay.
Also, dass vieles einfach viel Überschneidung gibt, rein auf psychologischer Ebene, wie die Partnersuche läuft, ist dann eigentlich egal, ob Mann oder Frau. Das ist mir klar, aber ich habe damals einfach mit Männern angefangen.
Also dein Fokus ist es nicht, dass Männer lernen, wie sie eine Frau möglichst schnell in die Horizontale bekommen und das auf Masse. Also wie bekomme ich möglichst in kurzer Zeit möglichst viele Frauen ins Bett?
Genau, das ist nicht mein Ansatz und das, wofür ich antrete. Ich meine, wenn ein junger Mann zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte Erfahrung sammeln und ich hatte bisher nicht so viel Erfolg und er, wenn er da mal ein bisschen die Hosen runterlässt, mir erzählt, dass er auch mal ein paar One-Night-Stands haben möchte, damit experimentieren möchte, wie das ist, dann verurteile ich das nicht. Also denk mir so, ja, okay, wenn du die Erfahrung brauchst und wenn es dir aktuell wichtig ist, dann können wir mal schauen, einfach wie du grundsätzlich erfolgreicher wirst mit einem anderen Geschlecht. Das Ding ist halt einfach nur, die meisten Männer, die zu mir kommen, sobald bei ihnen mal irgendwas geht in Form von, hey, sie merken, im Online-Dating läuft es mal ein bisschen oder sie haben auch mal ein Date, die meisten wählen dann einfach die Partnerschaft, wenn sie eine Frau finden, wo, mit der man kompatibel ist. Mhm. Also das war so meine Erfahrung bisher.
Wie stellst du denn sicher, dass die Methoden, die du jemandem beibringst, nicht missbraucht werden, genau dafür? Und man könnte ja sagen, hey, ich hole mir hier mein Waffenarsenal bei Comel, dann gehe ich noch so ein bisschen ein paar Pickup-Foren, hole mir da so ein paar Methoden, wie man das Selbstwertgefühl von Frauen noch weiter runtersetzt oder triggert. Du kannst ja eigentlich ein Selbstwertgefühl nicht wirklich runtersetzen, du kannst es nur erkennen und damit spielen und das manipulieren. Mhm. Und wie stellst du sicher, dass die Leute verantwortungsvoll mit den Methoden umgehen?
Also ich meine, am Ende des Tages kann ich weder kontrollieren noch final beeinflussen, was jemand mit meinem, wie du es jetzt genannt hast, Waffenarsenal macht. Also wenn ich ihm jetzt einfach erkläre, hey, so wirst du grundsätzlich interessanter vielleicht für Frauen, so bekommst du mehr Dates, ist ja erstmal ihm überlassen, was er daraus macht. Ich bin auch nicht sein Daddy oder sowas, dass ich ihm dann vorschreibe, was er tun soll und was er nicht tun soll. Aber es gibt halt gewisse Themen, also du musst halt verstehen, viele Leute, die zu mir kommen, beispielsweise kenne ich über YouTube. Mhm. Und in meinem Marketing auf YouTube positioniere ich mich schon ganz klar als Gegenpol zu diesem ganzen Verführer- und Casanova-Kram. Ja. Und da kommen einfach auch grundsätzlich Männer zu mir, die gar nicht mal so sehr darauf, also ich muss mich echt gerade zurückdenken, ob ich mal wirklich jemanden hatte, der explizit zu mir gemeint hat, hey, ich möchte
Frauen flachlegen.
Ich glaube, vieles mache ich einfach über meinen Außenauftritt, in der Hinsicht, dass ich einfach meine Ideen schon auf YouTube so mit den Leuten teile. Und im Coaching, also beispielsweise ein Großteil meiner Coaches empfehle ich dann auch parallel zum Coaching oder auch nach dem Coaching eine Psychotherapie. Einfach weil weil es einfach, ich finde es eine geile Sache.
Ja, und, total. Ich habe jetzt gerade gelacht, aber tatsächlich, wenn ich sagen würde, Psychotherapie ja oder nein, würde ich es wahrscheinlich 98% der Menschen empfehlen.
Ja.
Viele gehen ganz selbstverständlich zum Sport, tun was für ihren Körper, viele ernähren sich gesund, aber diese Psychohygiene, mal aufzuräumen, mal zu gucken, wo sind meine Triggerpunkte, mal jeden dunklen Raum zu betreten und zu schauen, was ist da drin und warum verhalte ich mich im Hier und Jetzt, so wie ich mich verhalte, aufgrund meiner früheren Prägung, ist absolut wichtig und notwendig, weil sonst handelst du immer wie eine Marionette, gesteuert durch deine Vergangenheit und nicht im Hier und Jetzt und reagierst auf das, was hier und jetzt ist.
Korrekt. Ich finde, dieses Thema Dating ist für viele Menschen oft einfach ein schöner erster Schritt in diese ganze Welt der Selbsterfahrung und der Therapie. Und viele Männer kommen zu mir und sagen, ja, ich möchte eine Partnerin. Und damit kommen sie in diese Welt rein. Aber oft läuft es dann darauf hinaus, dass sie dann den Erfolg im Dating bekommen, den sie sich wünschen. Aber dann zum Beispiel auch merken, hey, das war gar nicht mal so erfüllend, wie sie sich dachten. Oder wenn sie jetzt in einer Partnerschaft sind, hört die Reise dann nicht auf. Es ist nicht so, dass ich jetzt die Frau fürs Leben gefunden habe und ich jetzt keine Herausforderung mehr im Leben habe. Oft ist es ja so, dass in der Partnerschaft die Themen ja umso mehr hochkommen. Das ist ja auch ein Grund, warum viele dieser ganzen Pickup-Leute einfach nur auf diesem Affären-Lifestyle bleiben wollen. Einfach weil das auch zu einem gewissen Grad angenehmer ist und man halt nicht so viele seiner blinden Flecken sich anschauen muss. Mhm. Und ja, ich habe halt einfach, ich würde sagen, ich habe ein großes Netzwerk an sehr, meiner Meinung nach, begabten Coaches und Therapeuten. Und das ist mir auch immer sehr wichtig, dass die Leute halt verstehen, hey, du kannst Dinge lernen, du kannst deine Kommunikation verbessern, du kannst von mir aus auch an deinem Kleidungsstil arbeiten, zu gucken, welcher Stil ist stimmig für dich, aber sieht einfach ein Ticken besser aus. Vielleicht, das kannst du alles machen, das sind auch nette Sachen, aber das löst deine Probleme nicht im Kern.
Am Ende geht es ja auch immer darum, mit sich selbst besser in Beziehung zu sein. Das ebnet den Weg für eine gute Beziehung im Außen. Denn das Außen ist oft nur ein Spiegel für das Innere. Ich will wissen, was normalerweise für Kunden zu Comel kommen.
Die Altersspanne ist groß. Wenn ich jetzt den Durchschnitt wählen müsste, dann würde ich sagen so 35. Und in der Regel sind es Männer. Interessanterweise würde man sagen so 70%, die irgendeinen technischen oder naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Also ein Ingenieur, ein System-IT-Administrator oder sowas.
Mhm. Also so klassische Berufe, wo man sehr viel in Kontakt mit Frauen ist.
Genau. Und auch Berufe, die auch ein bisschen diese verkopfte Natur eines Menschen auch
unterstützen.
Unterstützen.
Okay. Check.
Und ja, in der Regel so ein Mann, Mitte 30. Und ich meine, von der Vorerfahrung oder den Themen, die hat, habe ich schon vieles gesehen. Ich hatte Männer, die mit Mitte 30 noch gar keine Erfahrung im Liebesleben hatten. Ich hatte Männer, die Mitte 40 zu mir kommen, 18 Jahre verheiratet waren, dann die Partnerin hat ihn dann verlassen für einen anderen Mann, steht da, hat zwei Kinder und ja, wünscht sich halt einfach ab einem gewissen Punkt, wo er die Trennung zumindest ansatzweise verarbeitet hat, kommt er halt zu mir und möchte halt eine neue Partnerin finden. Mhm. Oder Männer, die als Single zu einem gewissen Grad schon Erfolg haben in der Frauenwelt, in der Hinsicht, dass sie schon Dates haben, dass auch die ein oder andere Frau mehr von diesem Mann möchte, aber es irgendwie dann in dieser Beziehungsanbahnung dann oft nicht funktioniert. Entweder sabotiert sich der Mann dann selbst oder die Frau verliert aus irgendeinem Grund, für ihn unersichtlichen Grund, dann das Interesse an ihm. Und da arbeiten wir auch.
Okay, jetzt mal ganz konkret in dem Beispiel. Woran könnte es liegen, dass die Frau das Interesse an dem Mann verliert, obwohl sich eigentlich was ganz Klassisches anbahnt, sie daten und dann sagt sie auf einmal, oh ne, doch nicht so mein Typ. Oder, hey, ich finde dich total super als Kumpel.
Mhm. Wobei, ich würde diesen Kumpelfall noch ein bisschen unterscheiden, weil das passiert oft nach dem ersten, zweiten Date, so aus meiner Erfahrung, wo die Frau dann meint, hey, für mich läuft es nur auf eine Freundschaft hinaus. Also dieser Fall, wo sich eine Beziehung anbahnt, ich meine, dann hatte man vielleicht schon 5, 6, 7, 8 Dates, man hatte auch schon das erste Mal miteinander und es gibt viele Gründe. Also oft merke ich, dass viele Männer zum Beispiel eine große Schwierigkeit haben, sich ab einem gewissen Punkt der Frau auch ein bisschen intimer zu zeigen, also auch persönlich, sich ein bisschen mehr zu öffnen, das ist ein großes Problem, weil ich meine, diese Männer, die dann zu mir kommen, das sind halt oft Männer, die halt so ein bisschen auch so in dieses dominante Alpha-Ding halt zu einem gewissen Grad verkörpern, also die halt bei den ersten Dates halt sehr mysteriös wirken vielleicht auf die Frau, wo die Frau halt dann ein gewisses Interesse hat oder eine gewisse Neugier und dann schläft sie mit ihm, aber irgendwann merkt sie halt, dieser Mann ist sehr, zumindest jetzt in dem Zustand wie jetzt, sehr eindimensional.
Also, wie öffne ich mich? Also wie mache ich das? Also wie gehe ich den nächsten Schritt und offenbare mich einer Frau?
Also was ich mit Coaching-Teilnehmern dann mache, ist erstmal, dass diese Menschen offenbaren sich oft fast niemanden in ihrem Umfeld, also nicht mal ihren besten Freunden teilweise. Da hast du halt eine Freundschaft, die geht schon 7, 8, 9, 10 Jahre und der Kumpel weiß teilweise sehr existenziell oder wichtige Punkte dieses Mannes einfach nicht über ihn, einfach weil der Kunde von mir das niemandem erzählt hat. Und der erste und sehr simple Schritt ist, wir fangen erstmal an, dass er sich, wenn er sich dann wohlfühlt, mir gegenüber mal öffnet. Es könnten so banale Sachen sein wie, was ihn eigentlich an seinem Leben aktuell stört. Also was halt oft so ein bisschen das Thema ist, viele Männer tendieren dazu, immer nur über positive Dinge in ihrem Leben reden zu wollen. Aber was dann halt passiert ist, dass man ab einem gewissen Punkt keine Ecken und Kanten so richtig hat. Und einfach mal so ein bisschen sich verletzlich zeigen zu können, über Dinge, die einen stören, verunsichern, frustrieren im Leben, einfach auch mal reden zu können.
Okay.
Das reicht schon oft aus.
Und wie gehst du dann damit um, wenn der Mann das erzählt und sagt, hey, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sage, ey, ich habe richtig Schwierigkeiten, mich auf Frauen einzulassen, so tiefer in Beziehungen reinzugehen mit Frauen. Ich habe so ein paar Anhaltspunkte meiner Vergangenheit gefunden, ne? So ein Klassiker, den ich schon mal ein paar Mal erzählt habe, ist, ich habe sehr krasse Erfahrungen mit meiner Mutter gemacht und wie sie zu mir gestanden hat, wenn sie neue Freunde hatte in der Beziehung. Zum Beispiel ein Ding, was sich angebrannt hat bei mir, war, meine Mutter hatte ihren ersten Freund, für den sie meinen Vater verlassen hatte, und der wollte mich irgendwie brechen, weil ich ein kleiner Frechdachs war. Und er hat mich halt in so einen brutalen Schwitzkasten genommen, weil ich ihm immer wieder irgendwelche Sachen an den Kopf geworfen habe. So von wegen, ey, du bist nicht mein Vater, du hast mir nichts zu sagen, und wenn mein Vater kommt, dann wirst du sehen, was er mit dir macht. Und dann hat er mich irgendwann geschnappt und mich in so einen Schwitzkasten genommen. Und richtig, wirklich, das war ein Schwitzkasten, das ist alles aus seinem Arm runtergelaufen auf mich, runtergetropft. Und ich war triefend nass und er auch. Und meine Mutter ist ins Zimmer gekommen, weil ich nach Hilfe gerufen habe, nach einer Stunde, nach anderthalb, und der hat mich einfach nicht losgelassen. Und irgendwann war ich dann so erschöpft, dass ich aufgeben musste. Und welche Erfahrung ich gemacht habe, dass Frauen mich im Stich lassen, ne? Und wie würdest du das jetzt auflösen?
Also zuallererst, ich meine, du hast einen sehr großen Grad an Reflektiertheit erstmal, was da überhaupt passiert ist. Die meisten meiner Kunden hätten das im ersten Schritt erstmal nicht. Die würden gar nicht wissen, warum sie sich teilweise nicht auf Frauen einlassen können, warum sie sich nicht verletzlich zeigen können. Und da helfen halt einfach ein paar Gespräche, wo man mal schaut, hey, was könnten so Auslöser aus deiner Vergangenheit sein? Also quasi, ich finde halt immer so eine gewisse Bewusstheit für das Thema ist schon die halbe Miete.
Mhm.
Und dann, es gibt verschiedene Ansätze, die man da wählen kann. Zum einen muss man halt verstehen, das sind Prägungen. Und wenn ich dann halt merke, hey, es macht Sinn, beispielsweise, dass man mit einem Experten darüber redet, der halt auch wirklich dann dafür da ist, dieses Trauma aufzulösen, dann gebe ich ihm die ganz klare Empfehlung, das zu tun.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich finde, Therapie kann einem super helfen, Themen aufzuarbeiten, aufzulösen, zu erkennen. Und je mehr Therapie man macht, desto eher kommt man hoffentlich auch zu dem Punkt, dass man halt auch versteht, hey, man darf aber zum gewissen Grad auch einfach die Verantwortung übernehmen für die Situation, in der man ist. Was ich damit meine ist, viele Männer wollen halt auch einfach der Verantwortung ausweichen für ihr Leben oder für die Prägungen, die sie einfach hatten. Was ich dann halt einfach oft Männern empfehle, ist, wie wäre es mal, wenn du dich einfach mal entscheidest und einfach mal ausprobierst, wie es wäre, sich mal auf eine Sache zu committen. Also das ist ein Problem, das ich dann bei vielen Männern sehe. Sie versuchen sich immer alle Hintertüren offen zu halten und das führt dann halt dazu, dass eine beispielsweise eine neue Frau, die sie kennenlernen und mit der man eine Beziehung eingehen könnte, diese Frau kann den Mann nie ganz haben.
Mhm.
Und
kann ja für manche Frauen, die selber beziehungsängstlich sind, sehr anziehend wirken.
Korrekt. Tut es auch. Aber um halt eine erfüllte, langfristige und gesunde Partnerschaft zu haben, nicht so förderlich.
Ja.
Und
ja, maladaptives Verhalten, sagen wir in der Psychologie, okay. Ja,
ja. Also es ist halt so interessant, manchmal hilft es einfach wirklich, diesen, Menschen dann zu sprechen und ihm mal einfach aufzuzeigen, welche Hintertüren er sich bisher einfach immer aufgelassen hat im Leben und da halt einfach mal ein Commitment zu setzen, entweder gegen die Frau oder für die Frau, aber halt mal quasi, egal welchen Weg man wählt, ist dieser Weg einmal ganz haben darf. Entweder ist es die Partnerin oder es ist halt, man entscheidet sich dann doch, solche oft auch, ja, es ist meine Karriere. Ich habe keine Zeit jetzt für eine Partnerschaft, weil ich muss mich auf einen Job konzentrieren. Aber also irgendwie ist man in so einem Wischiwaschi-Zustand von, man will irgendwie schon die Partnerschaft, irgendwo auch nicht. Und irgendwie will man im Job auch Gas geben, irgendwo auch nicht. Was helfen würde, ist einfach mal ein Commitment zu machen. Mhm. Sich für was zu entscheiden. Und wenn der Mann sich dann beispielsweise dafür entscheidet, mal es mit dieser Frau zu versuchen, obwohl er noch Unsicherheiten hat, dann ist eigentlich entsteht ein super schönes Szenario, weil dann halt seine ganzen Themen hochkommen können. Also damit Themen hochkommen können, muss ja mal ein gewisser, in Anführungszeichen, Druck auch da sein, in der Hinsicht, dass man die Hintertüren zugemacht hat. Da kommt diese Panik auf, von wegen, oh, kann es sein, dass ich jetzt meine Freiheit verliere? Es kommen Gefühle von, ich fühle mich eingeengt und Co. Und wenn man aber das Commitment nicht gemacht hat, wird man beim ersten Gefühl, negativ oder unangenehmen Gefühl, das aufkommt, direkt wieder versuchen zu fliehen.
Kennst du es von dir selber?
Ja, safe.
Und hilft dir diese Erfahrung, dass du es selber durchmachst, vielleicht auch mit deiner aktuellen Partnerin, das weiterzugeben?
Ja.
Also, wie du es beschreibst, und das ist auch deckungsgleich in vielen Punkten mit meinem Blick auf Psychologie, Psychotherapie. Es gibt das Zwiebelprinzip und du kannst von beiden Seiten agieren. Du kannst von innen nach außen, indem du alte Traumata entdeckst, erstmal erkennst und weißt, wie du aus deinen Prägungen handelst. Und dann gibst von außen nach innen. Das heißt, du verhältst dich anders im Außen und machst eine Erfahrung, die da auch wieder auf dein Inneres einwirkt. Und das hieße dann, dass du einfach dich committest und sagst, ich mache das jetzt, auch wenn ich Angst habe. Und ich probiere es vielleicht einfach mal für einen Monat. Ganz committed, 100% in. Und das kann dein Erleben von der Welt natürlich verändern, weil du rennst ja ganz oft weg vor dieser Angst eigentlich. Und ich kenne das bei mir. Hey, diese Frau könnte mich verlassen, wohl möglich. Und dann springt mein System an und sagt so, ja, aber sie ist auch nicht die richtige Partnerin. Aber was eigentlich mich in Wirklichkeit tief, tief innen drin abfuckt, ist das Gefühl, dort in diesem Schwitzkasten zu sein und keiner hilft mehr. Also übertragen, ne?
Mhm.
Weil wenn du von deiner Mutter verlassen wirst, das ist die schmerzlichste Erfahrung, die du machen kannst. Es ist halt ein Prozess, es ist ein Weg. Ich kann nicht so den Schalter umklicken, ne? Also dieses, yo, entscheiden ist so eine Sache. Also, weil weißt du, dass du dich für die Richtige entscheidest, ne? Das ist ja auch manchmal so eine Frage. Aber gibt es die Richtige überhaupt?
Also ich würde sagen, nicht in diesem Hollywood-Sinn von wegen, es gibt diese eine Frau, die, für die man bestimmt ist und man muss sie einfach nur finden. Es gibt viele Menschen, die grundsätzlich zu einem passen könnten.
Mhm.
Und ich finde, es gibt gewisse Eigenschaften, die förderlich wären, einfach dafür, dass man irgendwann der oder die Richtige füreinander wird. Eine gewisse Bewusstheit, also dass man einfach reflektiert ist, dass gewisse Werte einfach auch zueinander passen, das ist bei jedem auch individuell. Und eine Anziehung sollte natürlich auch da sein. Und das kann schon ausreichen, dass jemand die Richtige ist. Und ab dem Punkt, ich meine, dann geht es eh nur noch darum, dass man in der Beziehung einfach auch daran arbeitet, dass die Beziehung immer erfüllt bleibt oder größtenteils zumindest erfüllt bleibt.
Doch erstmal muss es natürlich zu einer Beziehung kommen. Und bis dahin kann es ein ganz schöner Weg sein, den ich in den ersten Schritten mit Kumail gehen will.
Okay, ich komme als Kunde zu dir. Also ich wäre eigentlich in ein paar Parametern zumindest ein guter Kunde, ein klassischer Kunde. Zum Beispiel, dass ich eine Beziehung zu meiner Ex-Freundin richtig verkackt habe. Daraus ist eine Tochter entstanden, über die bin ich sehr, sehr glücklich. Ich habe jetzt in meinem normalen Leben, aber es ist wahrscheinlich auch durch den Beruf, den ich mache, in Medienarbeiten, viele Kontakte zu Frauen. Ne? Ich glaube, ich könnte eher gucken, wie sieht es mit meinem Commitment aus. Als klassischer Kunde, was würdest du mit mir machen? Also du meintest gerade Stilberatung, da könnte man arbeiten, oder?
So wie ich dich sehe, es sieht schon ziemlich gut aus.
Okay, gut, das ist schon mal stimmig. Mindset, was würdest du da machen, wenn du sagst, jemand kommt zu dir und sagt, hey, ich möchte mein Auftreten verbessern. Das wäre ja der erste Schritt, den du durchgehen würdest, oder?
Mhm. Was ist denn dein Wunsch?
Also, heute will ich eigentlich nur nach Hause kommen. Für mich ist nach Hause kommen auch mit jemandem verbunden, der da ist. Der einfach so da ist, wenn ich einen coolen Tag hatte und das teilen möchte oder einen schlechten Tag und von dem ich mir das auch anhören möchte. Also jemand, der da ist in guten und in schlechten Momenten und mit dem man so durchs Leben geht. Weil ich finde, das Leben ist schöner, wenn man es teilt.
Und was fällt dir denn aktuell schwer daran, so eine Person zu finden?
Ja, ich glaube, ich bin zum einen sehr, sehr wählerisch. Das könnte auch eine verdammte Ausrede sein. Mhm. Aber ich finde sehr, sehr schnell Sachen an einer Frau, wo ich denke so, oh Gott, die küsst jetzt aber komisch. Oder dass ich dann manchmal auch gelangweilt bin einfach so, dass ich denke so, das war es jetzt hier, okay, können wir das ein bisschen aufdrehen, die Intensität. Ich verliebe mich ganz selten nur. Mhm. Also könnte jetzt auch wieder eine Schutzstrategie sein. Aber ja, also ich würde sagen, ich lerne genug Frauen kennen potenziell, aber sehe ganz selten das Potenzial für eine Beziehung.
Wahrscheinlich vor allem nach dem ersten Mal Sex oder zweiten Mal Sex merkst du dann irgendwann so, ja, die und die Eigenschaft stört mich.
Ah, schon davor.
Okay.
Also es ist nicht so, dass mein Interesse abflacht, sobald ich mit den Frauen Sex hatte. Das ist schon davor. Okay. Also das Phänomen kenne ich von früher, dass man die Frau super, super toll fand, bis man mit ihr im Bett war und dachte so, jetzt habe ich irgendwie doch kein Interesse mehr. Das gibt es schon lange nicht mehr, weil ich würde sagen, dass ich schon viel früher feststelle, ob das klickt oder nicht auf einer tieferen Ebene. Und ja, also es klickt so selten.
Gibt es ein paar Eigenschaften, die du nennen könntest, was deine potenzielle Traumfrau so mitbringen sollte?
Einfühlungsvermögen. Ich würde gerne meine Werte mit ihr teilen. Ehrlichkeit, Loyalität, Familiensinn. Also ich könnte nicht mit einer Frau zusammen sein, die Kinder hasst, zum Beispiel. Und ich merke auf der anderen Seite, dass mich Frauen anziehen, die Kinder lieben. Also die so einen hohen Sinn für Familie haben. Natürlich habe ich auch optische Sachen. Ich stehe nicht auf einem bestimmten Typ von Frau. Also mir ist es egal, wie die Frau aussieht im Sinne von Hautfarbe oder Augenform oder bla 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 Haare. Aber es muss halt irgendwie was Anziehendes sein im Äußeren, wo ich sage, ja, das gefällt mir. Ansonsten unternehmungslustig, kommunikativ, ehrlich, reflektiert, selbstständig. Ja, und was ich vielleicht am Anfang gesagt habe, empathisch, dass ich merke, irgendwie sie ist bei sich und sie ist aber auch bei, kann auch zu mir kommen, so mit ihren Gefühlen.
Mhm.
Ist das zu viel? Habe ich zu viel in den Koffer gepackt?
Nee, du scheinst ja wissen, was du willst. Würdest du sagen, die Frauen, die du aktuell kennenlernst oder in den letzten Jahren kennengelernt hast, die hatten überwiegend diese Eigenschaften nicht mitgebracht, nach denen du suchst? Oder waren das Frauen, die schon diese Eigenschaften mitgebracht haben oder zu einem gewissen Grad und du dennoch dich nicht verlieben konntest?
Zweiteres. Also viele haben die Eigenschaften mitgebracht, aber irgendwie hat mir dann doch irgendwas gefehlt und das wird safe ein Schutzmechanismus von mir sein, dass ich sage so, oh, dann doch nicht. Guck mal, meine Ex-Freundin zum Beispiel, wenn ich das jetzt so aufzähle, würde ich sagen, hat sie sehr viele dieser Eigenschaften mitgebracht. Loyalität, ich konnte mit ihr nicht so richtig über das reflektieren, was ich beruflich mache. Das hat mich krass abgefuckt, ehrlich gesagt. Daran habe ich mich auch ein Stück weit aufgehängt. Wenn du nach Hause kommst und jemand interessiert sich einfach einen Scheißdreck für das, was du machst und stellt nie eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich das selber induziert hatte durch mein Verhalten oder nicht. Ne? Es ist ein bisschen unklar. Aber sonst hat sie schon einige der Werte gehabt, die ich so ja, in einer Frau anziehend finde. Ich wollte sagen, die ich selber verkörper, aber ich muss da schon ehrlich sein. Nicht alle dieser Werte, die ich anziehend finde, verkörper ich selber. Und trotzdem hat es irgendwie manchmal dann nicht gereicht. Und ja, ich habe schon wahnsinnig viele richtig, richtig coole Frauen kennengelernt. Da kann ich mich unglaublich glücklich schätzen. Und trotzdem hat es ganz selten geklickt, dass ich bereit war, den letzten Schritt zu gehen oder auch dran zu bleiben und drin zu bleiben. Und das ist eigentlich traurig, weil dadurch kommt ja dieses Nachhausekommen nie zustande.
Okay, verstehe. Du hast ein klares Bild davon, was du möchtest und du lernst Frauen kennen. Und einige dieser Frauen entsprechen auch von den Eigenschaften, von den Werten, dem, was du dir wünschst. Du hast hohe Ansprüche und verliebst dich nicht so schnell in Frauen. Und genau diese Tendenz, die du da hast, wozu dient dir das?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich mich eigentlich davor schütze, wenn ich so einen tiefen Glaubenssatz in mir nennen müsste, ich bin nicht liebenswert, ohne dafür was zu tun. Ne? Und dadurch sind ja Beziehungen immer ein bisschen anstrengend für mich. Also denn ich muss ja immer irgendwie was tun, um der coole Macker oder der tolle Hecht zu sein. Und wenn ich so ganz einfach nur ich selber bin und entspanne, dann reicht das eigentlich nicht aus. Dann bin ich nicht liebenswert. Und um in diese Anstrengung nicht reinkommen zu müssen, finde ich wahrscheinlich relativ schnell einen Fehler bei einer Frau. Manchmal bin ich bereit, diese Anstrengung auf mich zu nehmen und wahrscheinlich suche ich mir durch dieses Muster, was ich habe, auch Partnerinnen aus, die ich dann super attraktiv finde, aber die selber nicht 100% reingehen können. Sich nicht selber 100% committen. Also ich suche mir im Spiegel Frauen aus, die ähnlich klicken wie ich. Und was ich besonders anziehend finde ist, oder fand, das ist auch tatsächlich, hat sich gewandelt in den letzten Jahren, eine Frau, die mich nicht 100% will. So, hey, ja, das reicht noch nicht ganz. Also wenn du fragst, wozu dient mir dieses Verhalten, dann um mich selber zu schützen. Und manchmal checke ich halt nicht den Unterschied. Wann schütze ich mich tatsächlich davor, verletzt zu werden und kreiere dadurch Verletzung, ne? Mhm. Und wann passt es manchmal wirklich nicht mit einer Frau, weil einfach so viele Punkte nicht dafür sprechen, mit dieser Frau zu sein. Und diesen Unterschied, das fällt mir unglaublich schwer, den zu machen.
Also, wozu dienen die das? Ist eine Schutzstrategie. Und da spielt auch noch so ein bisschen diese, du hast manchmal das Gefühl, dass du das nicht so gut einschätzen kannst, ob sie wirklich nicht zu dir passt oder ob du in dein Muster fällst. Und bleiben wir mal bei dieser Schutzstrategie. Es schützt dich vor potenzieller Verletzung, vor potenzieller Ablehnung, vor Anstrengungen in Anführungszeichen. Mhm. Und ich würde jetzt mal gerne so eine ganz nüchterne sachliche Kosten-Nutzen-Rechnung mit dir machen. Was ist der Nutzen davon, von dieser Schutzstrategie?
Dass ich nicht verletzt werde.
Okay.
Dass ich Verletzungen vermeide, aber auch Intimität vermeide. Und wenn wir von dem Nutzen reden, dann ich vermeide Verletzung, aber der Preis dafür ist Intimität. Also es ist ja was anderes, wenn du mit einer Frau eine Affäre führst, mit ihr zwar schöne Gespräche führst, aber dich so 100% nicht fallen lässt. Ne? Also es ist so, als ob in einer Beziehung, finde ich zumindest, hat jemand zu 100% deinen Rücken. Mhm. Und bei mir ist es so, ich habe manchmal Auftritte und das ist schon krass, so vor Hunderten von Leuten zu sprechen. Und wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, das war super, super scheiße, fühlt sich das einfach kacke an. Also so, das ist für mich sowas so, dass ich denke so, alter Schwede, selbst wenn ich einen scheiß Auftritt gehabt habe, würde ich gern, dass meine Partnerin zu mir kommt und sagt so, du warst wahrscheinlich nicht so ganz happy damit, aber überleg mal, wie viele Auftritte du schon hattest. Und manche sind einfach verkackt und andere sind wieder gut. Und ich meine, du hast es trotzdem 100-mal besser gemacht als deinen ersten Auftritt, den du vor 10 Jahren hattest, zum Beispiel. Ne? Also, weißt du, jemand, der positiv deinen Rücken hat, und ich würde das auch gerne mit einer Partnerin haben. Also, dass ich ihr positiv den Rücken stärke. Mhm. Und das ist der Preis, den ich zahle dafür, dass ich nicht mich darauf einlasse, dass ich das nicht habe. Als kleines Beispiel.
Verstehe. Und das ist auch ein sehr, sehr valides Beispiel. Das Ding ist, es ist eines von vielen Beispielen, die es da wahrscheinlich gibt. Wenn ich jetzt von dieser Kosten-Nutzen-Rechnung oder dieser quasi wie so eine Gegenüberstellung spreche, dann könnten wir dieses Gespräch jetzt auch stundenlang noch fortführen, um wirklich mal zu gucken, um diese ganzen unterbewussten Nutzen, die dir dieser Standpunkt, den du hast, ich verliebe mich nicht so schnell in Frauen, ich meide Beziehungen, welche Nutzen bringt dir dieser Standpunkt? Und da gibt es viele. Und je mehr wir da reingehen würden, desto mehr unterbewusste Nutzen würden wir finden. Aber es gibt auch einen hohen Preis, den du zahlst. Und es sind auch vielseitige Dinge. Bei einem Kunden würde ich jetzt wirklich mir auch mal 1 Stunde, 2 Stunden Zeit nehmen, einfach mal alles zu besprechen, was es so geben kann. Und dann sind wir eigentlich an einem Punkt und ab hier, also ich kann niemanden quasi da raus retten und ich bin auch nicht der Zauberer, der den Knoten quasi löst. Ja. Was man dann machen kann, ist, dass man schaut, je detaillierter und klarer man eigentlich weiß, wieso man diesen Standpunkt hat und was es einen kostet, desto eher kann man aus diesem unbewussten Muster einfach eine aktive Entscheidung machen. Mhm. Und die Frage, die man sich einfach nur stellen darf, ist, bin ich weiterhin bereit, den Preis dafür zu tragen, für diesen Standpunkt, den ich habe? Und wenn die Antwort ja ist, dann ist es okay.
Dann ist er entlassen quasi aus dem Coaching.
Zu einem gewissen Grad ja. Also ich würde niemanden dann zwingen zu sagen, hey, mach es dennoch. Geh eine Beziehung ein, obwohl du gerade weiterhin in diesem Standpunkt
fahren. Würde ja auch nicht gehen.
Genau. Ich bin ehrlich, wenn jemand zu mir kommt mit dem Wunsch, ich möchte eine Partnerin finden. Mhm. Und wir sind dann irgendwann an dem Punkt, wo dieser Mann regelmäßig Dates hat, wo dieser Mann auch eine Frau kennenlernt, in die er sich so ein bisschen verschießt oder halt in die Situation kommt wie du, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich verliebe mich einfach nicht, obwohl es eigentlich passen würde. Und wir dann diese Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Und deine Entscheidung dann ist so, nee, möchte ich nicht. Dann ist es für mich ein vollkommen schönes, valides Ergebnis im Coaching. Du hast eine Erkenntnis gewonnen über dich selbst.
Okay, sagen wir mal, ich möchte in diese Partnerschaft. Ich möchte eine feste Partnerin. Das ist ja quasi Schritt 4 in deinen 3 Schritten zur richtigen Partnerin. Also Schritt 1 sorgt dafür, dass sich dein Auftreten verbessert. Schritt 2 Kennenlernstrategie, also Kontakt zu Frauen herstellen ohne viel Aufwand. Lernen, wie man Kontakte knüpft. Wie macht man das?
Es gibt viele Wege. Also Online-Dating kann sehr gut funktionieren. Single-Events könnten funktionieren. Wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt und grundsätzlich sein, einfach auch bereit ist, mal ein paar neue Hobbys auszuprobieren, könnte man einfach mal schauen, ob man nicht vielleicht einen Tanzkurs macht, ob man nicht einfach nochmal ein neues sportliches Hobby ausprobiert. Sowas könnte funktionieren.
Also Kontexte aufsuchen, wo die Wahrscheinlichkeit, jemanden kennenzulernen, größer ist.
Genau. Also bei diesen Kennenlernstrategien geht es quasi darum, Möglichkeiten zu schaffen, Frauen kennenzulernen, die man halt einfach in sein Leben integrieren kann. Weil ich meine, man steht im Leben, hat einen Fulltime-Job, man ist auch beschäftigt.
Hat eine Stunde oder zwei am Tag Zeit auf der Straße zu stehen.
Ja, genau.
Machst du das noch? Also ich meine, du bist jetzt in einer Beziehung, Frauen auf der Straße ansprechen?
Also ich nicht. Wenn ich jemanden habe, der das quasi lernen will und dann zu mir nach Hamburg kommt und dann quasi sagt, hey, kannst du mir das mal zeigen? Dann mache ich das auch so abgesprochen mit meiner Freundin, dass es okay ist. Aber ich selbst, nee. Aber das ist das Ding. Früher habe ich das gemacht. Ich habe Maschinenbau studiert, mein Studium ziemlich hart vernachlässigt, um halt jeden Tag nochmal 2-3 Stunden Zeit zu haben, um Frauen auf der Straße anzusprechen.
Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Also bist du da hingegangen und gesagt, oh, hi, ich bin's, warum läufst du gerade lang? Oder was hast du da für einen Spruch gebracht?
Also ich habe vieles gemacht. Ab einem gewissen Punkt habe ich dann einfach sehr viel rumexperimentiert und einfach gesagt, was ich gedacht habe. Aber so ein typisches, hey, du bist mir gerade aufgefallen, ich weiß, komm, bist du so nichts, aber du siehst mir sympathisch aus. Wie heißt du? Kann schon ein Gesprächseinstieg sein.
Ja? Ja. Okay. Gut. Was würdest du jemandem raten, der damit überhaupt gar keine Erfahrung hat? Was sollte der auf der Straße sagen? Also der wirklich ultra unsicher ist? Oder sollte er erstmal ein paar Steps zurückgehen und ein bisschen an seinem Auftreten? Ich laufe zum Beispiel wie so ein kleiner Esel. Ich feder ganz lustig beim Laufen. Würdest du denn erstmal an meinem Laufstil arbeiten?
Boah, nee, das wäre ein bisschen Overkill. Also auch hier muss man wieder aufpassen, ob man nicht in dieses Perfektionsdenken so ein bisschen reinkommt. Also so eine, in Anführungszeichen, so eine Macke oder sowas kann ja einfach charmant und süß sein. Das Ding ist, ich würde, wenn jemand sagt, hey, ich bin total unsicher, was kann ich machen, um Frauen anzusprechen, würde ich erstmal schauen, ob es für diesen Mann überhaupt Sinn macht. Mhm. Weil wenn man ab und an mal Gelegenheiten im Alltag nutzt, man sitzt in der Bahn und die Frau neben einem oder gegenüber von einem lächelt einem zu und da halt mal vielleicht den Mut zu haben, mal hinzugehen, das kann man ja machen, ist eine schöne Sache. Aber einem Mann quasi, der vielleicht, keine Ahnung, Mitte 30 ist, in seinem Leben keine richtige Partnerschaft bisher hatte, kaum Erfahrung hatte, sehr unsicher ist, ihm dann quasi zu sagen, so ab jetzt wirst du jeden Tag 10 Frauen ansprechen und das sind die Sachen, die du sagen musst, macht nicht so viel Sinn.
Oh Gott, ja, vor allem wird das Leben auch richtig stressig dann.
Ja, safe.
Und man muss auch Körbe kassieren können. Also, das muss man wegstecken können. Wie hast du das weggesteckt?
Am Anfang, selbst damals, als ich noch diese sehr, sag mal, unreife Motivation hatte in der Hinsicht, dass ich einfach dieser krasse Casanova werden wollte. Aber auch damals habe ich mir gesagt, hey, ich versuche das ein bisschen vom Ergebnis loszulösen. Also wenn ich jetzt, es ist schon Erfolg, dass ich mich überhaupt traue, hinzugehen. Das war so ein Ding, was ich mir gesagt habe. Und natürlich haben diese Körbe wehgetan.
Was war der schmerzhafteste Korb, den du je bekommen hast?
Oh, okay, da muss ich mal, also ich waren viele schmerzhafte Körbe da.
Ich denke so, aua.
Ja, also ich muss gerade auch nachdenken. Also ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in Barcelona. Ich habe die Frau angesprochen und ich wusste, okay, in Barcelona, die Spanier, die haben es nicht so mit Englisch, aber ich habe es halt so ein bisschen versucht, da wirklich langsam auf Englisch zu sprechen. Und diese Frau schaut mich einfach nur an, zuckt keine Miene. Und ich rede und rede und rede und sie schaut mich einmal nur eiskalt an. Und irgendwann merke ich so, hey, da passiert nichts. Also so nach 30 Sekunden
bist du dann
so
langsam?
Bin ich langsam, wirklich Kopf in den Boden eingesackt.
Ich wollte dir eigentlich nur mal meine neuen Schuhe zeigen.
Genau. Mhm. Also solche Körbe haben damals echt wehgetan. Also wenn man wirklich ignoriert wird, sowas wie, hey, ich habe einen Freund oder so, das hat, an einem gewissen Punkt hat mir das einfach nicht mehr so wehgetan oder hat mich auch nicht mehr
hat
so
hat ja auch nichts mit dir zu tun.
Genau, beziehungsweise irgendwann kann man ja auch gucken, okay, hat die Dame wirklich einen Freund? Kann man ja nochmal einfach vielleicht nochmal einen Joke reinhauen und gucken, ob das wirklich stimmt.
Mega geil, lass uns doch was zu dritt machen. Ich glaube, der wäre mir sympathisch, weil du mir total sympathisch wärst. Oder genau. Was sagst
so,
du da?
Also, boah, ich muss mich zurück erinnern, wie ich das früher gemacht habe. Ich glaube, ich habe dann irgendwann sowas gesagt wie, kein Ding, ich bin nicht eifersüchtig, ich kann ja gerne mitkommen, wenn wir was trinken gehen. Und natürlich gibt's dann wird erstmal gelacht und dann, ich glaube, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe halt einfach dann nochmal so eine Frage eingeworfen wie, ja, alles gut bei einer Frau wie dir, kann ich verstehen, dass du vergeben bist. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Also erstmal einen Witz rausgehauen und dann halt die Situation aufgelockert und einfach diese Frage gestellt, wie lange seid ihr schon zusammen? Und wenn dann halt kam, ja, seit 5 Jahren, wir leben zusammen, okay, merke ich, die Frau ist glücklich vergeben und alles gut.
Wie stellst du denn bei sowas sicher auf der Straße, weil ich habe relativ viele Mitarbeiterinnen hier, also auch Dudes, die für mich arbeiten, aber im Medienbereich ist es so, dass du auch viele Frauen hast oder zumindest in dem, was ich mache. Und ich höre immer wieder von denen, dass sie richtig dreckig auf der Straße angemacht wurden und dass sie das nervt und so. Wie gehst du sicher, dass du eigentlich nicht eine bestimmte Grenze überschreitest und dass es so eine Art Catcalling wird, dass es so ekelig wird für die Frauen? Mhm. Weil das möchte man ja auch nicht und da übergriffig werden in irgendeiner Form.
Mhm. Ja, auf gar keinen Fall. Also meinst du bei mir selbst, wie gesagt, ich spreche seit Jahren keine Frauen mehr irgendwie auf der Straße an.
Aber wenn du das alles nehmen würdest und daraus ein Paket schnüren würdest, waren auch wahrscheinlich ein paar Sachen dabei, die nicht so angenehm waren für Frauen? Oder würdest du sagen, du hast immer einen guten Style gewahrt?
Also ich habe versucht, immer einen guten Style zu wahren. Wie das aufgenommen wurde, es kann sein, dass manche Frauen unangenehm fanden. Ich weiß es nicht. Kann gut sein. Bin ich auch nicht stolz drauf. Meine Intention war immer positiv, aber ja, kann gut sein, dass
du wolltest die Frauen damals ins Bett kriegen, also ich weiß nicht,
okay, das stimmt, ist eine stimmt.
positive Intention.
Ich wollte in der Hinsicht, ich wollte halt niemanden belästigen.
Okay,
aber
nur ab und zu mit deinem Dödel dann, ne? Oder genau. Mit deinem Lachs.
Charmante Belästigung.
Puh, ich glaube, das ist der Punkt an diesem Anmachding und in diesem Fall aus der Retrospektive Pickup-Kram, der mich am meisten abfuckt. Dass Frauen so krass auf die Nerven gehen kann, beziehungsweise, dass sie sich zum Teil schon richtig belästigt fühlen. Die Nachfrage, wie lange seid ihr schon zusammen, würde mir persönlich zu weit gehen. Und ich glaube auch nicht, dass Kumail heute noch diese Schiene fahren würde. Ich habe mal nachgefragt bei Frauen, was sie für Anmacherfahrungen haben, die wirklich einfach nur noch unangenehm waren.
Also ich habe oft schon gearbeitet für Unternehmen, wo man halt Menschen auf der Straße anquetscht, damit die was Gutes machen, das was für einen wohltätigen Zweck machen zum Beispiel. Und da habe ich halt natürlich auch versucht, da jemanden anzuwerben, ihnen da habe davon erzählt, von dem Projekt, wo, was er alles Gutes damit tun kann, wie er uns unterstützen kann. Und er war halt dann eher daran interessiert, quasi sich mit mir zu connecten, als mit dem Projekt. Und nachdem ich dann ihm halt deutlich gemacht habe, dass es mir halt hier um meinen Job geht und ich jetzt nicht von ihm angesprochen werden möchte, ist er halt abgedampft mit den Worten, dass ich eine Stampe sei. Erst war ich total nett und toll für ihn und dann auf einmal war ich halt, nur weil ich ihn zurückgewiesen habe, eine Schlampe.
So, meine Anmachstory. Als ich das letzte Mal im Zug saß, auf dem Weg von Berlin nach München, habe ich mit meiner Schwester telefoniert und ihr vom Wochenende erzählt und dass ich da so ein bisschen Struggle hatte, weil ich mit zwei Männern was hatte und den einen davon auch schon ein bisschen länger gedatet habe und habe ihr das ausführlich erzählt und meinte dann aber auch schon im Zug so zu ihr, ja, ich kann nicht so laut quatschen. Und als ich dann in München ankam, kam ein Typ zu mir, der auch mit mir im Abteil saß und meinte so, hey, wollen wir uns mal treffen, das ist voll die coole Ausstrahlung. Und dann habe ich gemeint, ja, nee, geht leider nicht, ich habe einen Freund. Und dann meinte er so, das glaube ich dir nicht und ist dann so penetrant mit mir das Gleis irgendwie noch entlang gelaufen in München. Und dann meinte ich, ja, wieso glaubst du mir das nicht? Und dann hat er gesagt, ja, er hat mir vorhin zugehört bei meinem Gespräch, bei meinem Telefonat. Und ja, dass ja vielleicht er der Richtige ist. Und genau, vielleicht ist ja er der Dritte und der Richtige. Genau, und er ist mir dann irgendwie noch bis zur Bahnhofshalle hinterher und hat mich dann auch noch so ein bisschen bequatscht und meinte dann auch nochmal so, hey, ja, also gibst du mir deine Nummer? Und dann habe ich gesagt, so, hey, nee, ist gerade irgendwie nicht so der Zeitpunkt dafür. Und ja, man sagt ja auch irgendwie nicht umsonst, man hat einen Freund.
Zu meiner kuriosesten Dating-Geschichte oder Ansprechgeschichte. Und zwar saß ich an so einem Sommertag im Park und habe von der Seite gesehen, dass mich die ganze Zeit so ein junger Mann beobachtet hat. Und irgendwann kam er rüber und hat dann gesagt, dass er sich jetzt gerade so Beach-Tennis-Schläger gekauft hat und jemanden braucht, der mit ihm zusammen spielt. Er hat jetzt allerdings nicht dabei. Und ja, vielleicht können wir ja Nummern austauschen und dann beim nächsten Mal zusammen im Park spielen. Und eigentlich fand ich die Idee total cool. Also fand auch irgendwie den Spruch mal was anderes und eigentlich total nett. Und ja, ich wollte ihm aber nicht unbedingt meine Nummer geben, weil ich das generell nicht so gern mache. Und habe dann gesagt, du kannst mir gerne deine Nummer geben und ich melde mich dann bei dir. Und dann hat er seine Nummer in mein Handy eingetippt, hat mir mein Handy zurückgegeben und hat gesagt, okay, also ich bin öfter hier im Park und wenn ich dich das nächste Mal sehe und du hast mir nicht geschrieben, dann verprügel ich dich. Und da dachte ich mir nur, wow, okay. Also bis zu dem Moment hätte ich ihm, denke ich, schon geschrieben, aber danach auf gar keinen Fall.
Und ich finde, das zeigt essentiell, dass manche Männer kein Gefühl dafür haben, was respektvoll ist. Und die hinterlassen dann auch eben verbrannte Erde für andere. Und natürlich nicht nur das, die geben Frauen einfach ein verdammt schlechtes Gefühl. Okay, nachdem wir das gehört haben und sensibilisiert sind hoffentlich, geht es bei mir darum, tatsächlich Frauen anzusprechen. Bloß wie?
Also jetzt mal aus der Theorie in die Praxis. Was wäre so ein Mechanismus? Also wäre es bei mir so mit meinem Honky-Tonky-Gang, der so aussieht, als ob ich auf Federn laufe, dass ich so mit diesem Gang parallel zu einer Frau gehe und sage, hey, wenn du lernen möchtest, federleicht durchs Leben zu laufen, dann können wir einen Weg zusammen gehen. Ich verspreche dir nicht, dass wir den ganzen Weg gehen, aber vielleicht ein paar Meter. Sowas? Ich weiß nicht,
wie man es macht. Du würdest zumindest humorvoll da rangehen. Also deinen Gang muss ich mir erstmal anschauen, wenn wir dann laufen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird. Also es gibt viele Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel, wenn ein Typ jetzt sagen will, hey, ich will lernen, auf eine Frau zuzugehen und er das zum ersten Mal macht, dann macht es erstmal Sinn, vielleicht erstmal zu gucken, kann man lernen, grundsätzlich erstmal ein bisschen kontaktfreudiger zu sein und offener zu wirken, bevor man sagt, man geht auf eine Frau zu. Weil wenn man, wie gesagt, sehr viel Angst hat und es nur macht aus der Motivation heraus, sich dieser Herausforderung zu stellen, fast schon wie so eine Mutprobe, dann passiert halt Folgendes. Man geht hin. Man sagt, also verbal versteht die Frau, dieser Mann möchte mich irgendwie kennenlernen. Aber seine ganze Körpersprache, die ganze nonverbale Kommunikation drückt aus, eigentlich will ich hier nicht sein. Mhm. Und das ist halt ein sehr verwirrendes Signal, die dir da gesendet werden. Und die lösen halt zu Recht bei Menschen ein unwohles und komisches Gefühl aus. Und da halt erstmal zu lernen, okay, wie kann man denn an sich einen Ticken kontaktfreudiger einfach werden?
Ja, wie?
Also ganz, ganz simple Übungen. Wenn man vor allem in der Großstadt lebt, und ich würde auch dieses Frauen ansprechen, auch nur empfehlen, wenn man das wirklich lernen will, wenn man in der Großstadt lebt, weil wenn man in so einem 50.000-Mann-Dorf lebt, ist man irgendwann nach 3 Monaten der Typ, der jeder irgendwie anspricht, ist auch nicht so geil. Aber angenommen, in der Großstadt, dann kann man ja einfach mal, wenn man durch die Gegend läuft, anstatt einfach die ganze Zeit auf sein Handy zu starren, einfach mal der Welt ins Auge schauen, aufrechten Blick haben und zu gucken und jetzt nicht nur Frauen, sondern alle Menschen einfach zu schauen, hey, Blickkontakt mit Menschen
aufbauen. Mein Opa, der schnackt mit allen Leuten und meine Mutter auch, von denen habe ich das, glaube ich. Die sind so, dass sie durch die Welt gehen und du fragst dich, ich habe das auch übernommen, wie geraten die schon wieder mit dem oder derjenigen in ein Gespräch?
Genau.
Also es gibt ja so nervige Leute, die einfach überall immer schnacken und du denkst, oh fucking, ich werde hier schon wieder aufgehalten. Aber dann bin ich höflich und dann schnacke ich halt. Aber dann gibt es auch so Leute, die geraten einfach in nette Gespräche und ich finde das immer so lustig, wenn ich meine Mutter beobachte. Die redet halt mit unglaublich vielen Leuten. Es sind so 2, 3 Wortwechsel. Meine Mutter wird aber auch ganz oft an der, auf der Straße angesprochen. Also jetzt nicht im sexuellen Sinne so Pickup-mäßig, sondern einfach von normalen Leuten. Und Pickups können ja auch normal sein. Aber dass sie dann in Gespräch kommen, das ist ganz ulkig zu sehen. Also dieses generell offener werden, dann vertrauteres Gefühl mit Kontakt mit Fremden bekommen und dann nicht mehr so awkward wirken, wenn ich in Kontakt mit einer fremden Person bin.
Genau, das ist das eine. Und das andere ist auch, ein Großteil davon ist diese Offenheit halt zu entwickeln und diese gemischten Signale loszuwerden, die man halt aussendet, wenn man halt, wie gesagt, irgendwie, also so ein typischer Pickup-Artist oder so, der das lernen will, der würde jetzt sagen, okay, ich sehe da gerade eine Frau und sie ist ganz süß, aber irgendwie habe ich Angst, das zu tun, aber ich habe mir heute irgendwie so eine Challenge gesetzt oder muss von meinen Pickup-Bros, mit denen ich hier irgendwie Patrouille mache, irgendwie dann den Beweis,
dass ich Bürger wäre der Pickup-Artist.
Was weiß ich, was ich viele Frauen anspreche und du musst ja verstehen, das ist dann die Intention, wie jemand da hingeht. Es ist ja so, das wird ja so komplett zweckentfremdet so ein bisschen. Also eigentlich geht es ja nur darum, dass man halt einen Menschen sympathisch findet und einfach schauen will, wie der so drauf ist. Und da wird daraus so eine Riesengeschichte. Also ich habe auch oft Leute bei mir im Coaching, die davor irgendwie ein Dating-Coaching bei so einem klassischen Werten-Verführer-Coach gemacht haben. Also bei diesen klassischen Casanova-Coaches und so. Und die, wenn die dann zu mir kommen, weil die haben dann auch so eine richtig komische Charme entwickelt man dann halt einfach bezüglich dieser ganzen Sache, weil man weiß, man geht raus, um mal nur mit der Intention Frauen anzusprechen, man macht jeden Tag diese Spaziergänge und irgendwie findet man selbst einfach komisch und da kann man halt viele dieser Knoten einfach lösen, indem man halt auch mal ein bisschen authentischer ist einfach. Mhm. Also ich meine, wenn ich jemanden beispielsweise habe bei so einem, der mich live besucht in Hamburg, ist es ja klar, dass wir dann an einem Tag auch mal verschiedene Frauen ansprechen, ja, einfach, dass er das übt und spätestens, wenn man es mal so, keine Ahnung, 10, 11, 12 Frauen angesprochen hat, entsteht in einem auch zu Recht dieses komische Gefühl von, hier, irgendwie laufe ich gerade rum und übe gerade einfach Frauen anzusprechen, bekomme Korb nach Korb und jetzt gehe ich zur nächsten und es soll irgendwie jetzt authentisch wirken, dass sie mir jetzt auch gefällt, so die 13., die ich gerade sehe. Und was man da einfach machen kann, ist zu sagen, hey, du, ich habe dich gerade gesehen und das Ding ist,
ich habe heute schon
10 andere angesprochen und haben mir alle einen Korb gegeben und es klingt jetzt ein bisschen inauthentisch, so, ich fühle mich auch ein bisschen weird, aber du gefällst mir auch.
Okay, ey, ich hoffe, ich muss das heute nicht sagen. Okay, aber wie ist es denn mit der eigenen Charme, ne? Arbeitest du auch daran? Weil ganz oft ist es ja so im Dating-Game, oder ich kenne das zumindest bei mir so, wenn ich einen nicht so guten Tag habe und eine Frau sehe, die mir eigentlich gefällt und ich trete mir eigentlich oft selber in den Arsch, dass ich denke, okay, muss du ansprechen, bla bla bla. Aber dass ich mir dann auch manchmal so Ausreden zurechtbaue, ach, passt doch nicht gerade so, weil das und das, du es ja eigentlich eilig hast oder du das und das. Wie arbeitest du mit diesen Mindset-Themen?
Gibt so 2 Ansätze. Der eine ist wieder, wenn man das machen möchte, eine Frau anzusprechen und wenn immer man da eine Ausrede hat. Ausrede könnten sein von wegen, oh, sie hat doch eh einen Freund oder heute fühle ich mich nicht gut. Heute habe ich keine positive Energie. Ich bin irgendwie, ich laufe gerade mit Jogginghose durch die Gegend, weil ich einfach nur zum Supermarkt wollte. Und was ich dann Männern immer mitgebe, ist mein Ausredenkiller. Also genau diesen Einwand, den man hat, also einfach hingehen und genau das der Frau auch vortragen. Sowas wie, hey du, ich weiß, du bist mir gerade aufgefallen, siehst super sympathisch aus. Und ja, ich weiß, ich sehe gerade überhaupt nicht stylisch aus, nicht gut. Keine Sorge bei unserem, falls wir ein erstes Date haben, bin ich dann besser angezogen. Irgendwie sowas. Oder du, ich habe
dich gerade gesehen. Ja, werden wir aber nicht. Also brauchst du auch gar keine Gedanken über dein Outfit zu machen.
Kann dann die Reaktion sein, die kommt. Also diese wichtig ist, diese ganzen Sachen, die ich da mitgebe, sind nicht dafür da, dass sie die Erfolgschance erhöhen, dass man dann diese Frau irgendwie, dass sie dann super toll findet, was man da sagt. Einfach nur, dass man sich selbst halt einfach klar macht, hey, das ist meine Ausrede. Und das Beste und Sympathischste, was man machen kann, ist einfach authentisch damit umgehen.
Okay, gut, check. Dann ist der Punkt 3 bei dir. 4 Schritte zur richtigen Partnerin. Punkt 3 ist, lern, wie du dafür sorgen kannst, dass Dates beiden Spaß machen und lern, wie du Interessenssignale der Frauen deuten kannst. Das heißt, wie findet man ein Date, was beiden Spaß macht? Ich würde ja tatsächlich ganz klassisch zum Beispiel surfen gehen. Aber du kannst ja ganz schlecht mit einer Frau surfen gehen, die es noch nie gemacht hat, weil dann würde mir das Date auch wiederum keinen Spaß machen, weil ich müsste dann damit beschäftigt sein, ihr das beizubringen. Und was mir tatsächlich potenziell Spaß machen könnte, also dann wäre es kein gemeinsames Date mehr, wenn sie das beigebracht kriegt und ich das für mich machen kann. Wie findet man Dates, die beiden Spaß machen?
Also damit ist erstmal nicht gemeint, dass man jetzt irgendwie Aktivitäten suchen muss, die super fancy sind und dann ausgeflippt und dann halt beide da Spaß haben, sondern eher, also man kann auch einfach mit einer Person entspannten Kaffee trinken gehen oder in eine Bar, einen Spaziergang kann es auch schon sein. Ich meine, ob es beiden Spaß macht, hat ja viel mehr mit der Chemie zu tun und wie man sich versteht. Und also wenn du jetzt über diese vier Schritte da redest, der dritte Schritt, da geht es einfach nur darum, Männern dabei zu helfen, hey, man muss ja schauen, bei so einem Date, die Männer, die zu mir kommen, haben oft das Problem, dass dann die Frau nach dem ersten oder zweiten Date das Interesse verliert. Und wenn sowas mal einmalig passiert, ist ja überhaupt kein Ding, weil kann aber sein, dass man nicht zueinander gepasst hat. Wenn man aber merkt, diese Tendenz wiederholt sich, also man hat vielleicht mal im letzten Jahr 5 Dates gehabt und alle haben irgendwie nach dem ersten, zweiten Date das Interesse verloren, da kann man halt gucken, okay, gibt es gewisse blinde Flecken, sage ich mal, die dieser Mann hat? Gibt es gewisse Dinge, die er immer wieder tut oder die er sich nicht traut zu tun oder irgendwie, wo er es dann macht und es weird ist, wo man halt einfach dran ansetzen kann?
Was wäre so ein blinder Fleck?
So ein blinder Fleck wäre zum Beispiel, dass Menschen in der Art, wie sie mit, also in der Kommunikation oder wenn sie Gespräche führen, sehr oberflächliche Gespräche führen, in denen sich angenommen, keine Ahnung, mein Kunde lernt eine Frau kennen und die Dame ist Krankenschwester zum Beispiel.
Hattest du schon mal was mit einem Oberarzt? Wäre jetzt meine Frage.
Also ich meine, es kann ja sein,
das ist wahrscheinlich eine richtig dreckige Frage, die man nicht stellen sollte.
Wenn man sich gut versteht, kann man das ja irgendwann mal stellen. Aber das Ding ist eher, was halt viele machen, ist, dass sie auf ihren Gesprächen beispielsweise Fakten abklappern. Also sowas wie, ja, wie lange machst du schon deinen Job A und wo? Okay, in welcher Abteilung? Und da werden einfach Fakten abgeklammert, wie in so einem Lebenslauf. Und das Gespräch ist halt einfach nicht interessant. Und hier kann man halt einfach schauen, okay, gibt es vielleicht gewisse Fragen, die da einfach sehr mehr Sinn machen würden. Wichtiger Disclaimer, ohne jetzt irgendwie irgendwelche Sachen auswendig zu lernen oder versuchen sich zu verstellen, sondern der Grundgedanke dahinter ist, die meisten Männer sind auf seinem Date so nervös, ihr Fokus ist viel zu sehr bei ihnen selbst und nennen sich, wie komme ich rüber? Mhm. Oh, sie erzählt mir was, okay, jetzt kann ich ihr gleich diese interessante Story über mich erzählen. Man ist die ganze Zeit bei sich, man ist gar nicht präsent. Und einfach jemandem mal klar zu machen, hey, wenn du jemanden kennenlernst, was sind Themen, wo du selbst eigentlich neugierig wärst? Was würde dich interessieren? Welche Sachen sind dir wichtig? Und so in der Hinsicht kann man ja auch dann gucken, das Gespräch so in die Richtung lenken, dass man diese Sachen ja auch einfach kennenlernt.
Also und du meinst so, das ganze Leben findet ja eigentlich im Kopf statt und eine Welt kreieren, in der sich beide wohlfühlen. Also bei der Krankenschwester-Geschichte wäre das jetzt zum Beispiel eine Frage wie, gab es mal eine Situation, die dich krass berührt hat, wo eine Patientin oder ein Patient total dankbar war für deine Arbeit, weil eigentlich machst du einen ultra wichtigen Job.
Genau, das wäre eine wunderschöne Frage. Oder, wenn wir jetzt beim Beispiel Krankenschwester bleiben.
Hattest du schon mal dieses Kostüm an, dieses Krankenschwester-Kostüm auf einem Date und es ist irgendwie was entstanden?
Was ist der schlechteste Anmachspruch, den du je bisher gehört hast, bezogen auf deinen Job? Ich merke schon, in welche Richtung du deine Fragen stellen willst. Auf jeden Fall immer dieser sexuelle Unterton. Aber
ich sag das nur hier für die Pickup-Community.
Genau, damit die Jungs sich da was abgucken können.
Genau.
Ja, oder sowas wie, keine Ahnung. Wenn du mal so richtig unfreundliche Patienten hast, wie gehst du mit so Situationen um? Versuchst du dann immer einfach nett zu bleiben oder könntest du der Person auch einfach mal ehrlich sagen, was du dann denkst? Also quasi Fragen, die dazu führen, dass die Person mal ein bisschen was über sich selbst erzählen kann. Also weil jeder Fakt, den eine Person hat, egal welcher Job, egal welches Hobby, sagt ja erstmal nur so viel aus wie, also dieser Fakt ist ja quasi wie so eine Eingangstür in ihre Persönlichkeit. Und der erste Schritt ist erstmal, eine gewisse Neugier für ihre Persönlichkeit zu haben, ist eine gute Sache. Und dann halt einfach zu wissen, okay, das sind Dinge, die ich rausfinde. Vielleicht macht es Sinn halt einfach nicht, die ganze Zeit nur zu fragen, in welcher Abteilung sie ist oder wie lange sie ihren Job macht, weil mir das halt einfach nicht weiterhilft, um das zu erfahren.
Und das kreiert auch keine Welt. Ich glaube, das Attraktivste, was du bei deinem Gegenüber machen kannst, ist, Fragen so zu stellen, dass du nicht nur was über die Person erfährst, sondern dass die Person, während sie die Fragen beantwortet, auch was über sich selber erfährt.
Ja.
Und ich glaube, das ist so der Gamechanger. Da sind wir wieder bei Verantwortung. Nein. Okay, das ist Punkt 3. Und dann Punkt 4, und der wäre vielleicht für mich wichtig, Übergang vom Dating zur festen Partnerschaft. Lernen, wie du starke Bindung zu einer Frau aufbauen kannst. Kann man das lernen?
Diese vierte Phase, wo es jetzt darum geht, den Übergang vom Dating zur Partnerschaft zu schaffen, ist, ich meine, bei jemandem gibt es andere, auch hier gibt es wieder blinde Flecken. Ich finde, diese vierte Phase ist vor allem da, wo am meisten die eigenen persönlichen Themen zum Tragen kommen. Weil man kann beispielsweise eine Kennenlernstrategie im zweiten Schritt lernen, wo man einfach lernt, hey, wie bringe ich Online-Dating zum Laufen? Da geht es einfach nur darum, Bilder auf eine bestimmte Art und Weise zu schießen, die halt einfach natürlich einen coolen Look haben. Und man ist immer noch derselbe Kerl, aber hat plötzlich einfach viel mehr Dates. Da muss man nicht großartig viel für persönlich wachsen. Aber im vierten Schritt geht es einfach wirklich dabei, sich anzuschauen, was sind meine Themen? Bei dir wäre jetzt so ein Thema, Commitment, diese Schutzstrategie zu gucken, ob du bereit bist, sie zumindest temporär aufzugeben und dich mal in neue Gefilde zu wagen. Mhm. Bei einem anderen Mann könnte es zum Beispiel sein, das ist auch oft ein Grund, warum dann die Beziehungsanbahnung ab einem gewissen Punkt scheitert, dass der Mann, und auch hier muss man bei diesem Begriff aufpassen, zu einem gewissen Grad sehr bedürftig wird. Also er hat dann mal endlich mal eine Frau seit langem, die halt auch Interesse an ihm hat, und dann führt es dazu, dass er eine gewisse emotionale Abhängigkeit zu dieser Frau entwickelt. Und dass man, wenn man in jemanden verschossen ist, abhängig ist in zumindest gerade von dieser Person und halt einfach, dass man es einem wichtig ist, was über ihn denkt, ist ja vollkommen normal und menschlich. Aber wenn es dann halt einfach dazu führt, dass man sich selbst komplett verliert, dann kann das Ergebnis aber sein, dass die Frau einen initial gut fand und halt auch vielleicht auch mal ein, zweimal Sex miteinander hatte, aber im gewissen Punkt dann das Interesse verliert. Das ist oft
bei vielen. Wenn man seine Polarität verliert eigentlich.
Genau.
Okay, check. Wenn wir jetzt rausgehen auf die Straße und ich ein paar von diesen Sachen machen werde, die mir wahrscheinlich unangenehm sein werden.
Ja.
Was bringen die für mich und was machen wir heute?
Die Frage ist halt, was möchtest du halt davon? Weil wenn die Antwort ist, hey, mir ist neben der Tatsache, dass ich eine Partnerin finden will, einfacher auch mal so als Challenge, finde ich es ganz cool, meine Komfortzone zu erweitern. Ja. Zu gucken, hey, welche sozialen Situationen triggern mich noch? Oder wo merke ich, dass ich dann irgendwie auf jemanden zugehe und dann merke so, das kommt auch voll auf Tor, man versucht jemanden anzusprechen, man ist nervös und dann versucht man irgendwie diese Frau zu beeindrucken im Gespräch oder man versucht irgendwie sich selbst besser darzustellen, als man ist und einfach so diese Muster zu erkennen. Das ist eigentlich das Einzige, wozu das dient. Alles andere, finde ich, ist auch, macht nicht Sinn.
Okay.
Also das quasi als Selbsterfahrung so ein bisschen zu nutzen.
Also machen wir heute eine Selbsterfahrung und für mich wäre es mal wichtig zu gucken, wie schleichen sich eigentlich meine Ausreden, dass es heute nicht geht, ein und wie kann ich dir begegnen? Ja, ich bin gespannt. Lass es losziehen.
Ja, sehr gerne.
Ich glaube, es gibt einige soziale Situationen, die mich triggern. Und da führt mich Comair jetzt hin. Und ich begebe mich rein, wenn ich mich nicht von meinen unangenehmen Gefühlen, die wahrscheinlich aufkommen werden, überwältigen lasse.
So, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir müssen uns natürlich einen belebten Platz suchen. Und ich bin jetzt schon so ein bisschen, dass ich denke, oh nee, irgendwie, es ist so wie Eisbaden ins kalte Wasser gehen, dass ich keinen Bock habe. Weil wer begegnet schon gerne seiner eigenen Scham? Wie gehst du damit um, wenn Kunden sagen so, oh, ich merke doch, dass ich gar keinen Bock habe?
Wir machen die erste Übung und wir können die ja jetzt schon mal loslegen. Dafür brauchen wir nicht mal einen belebten Spot. Und zwar, bleib mal kurz stehen.
Ja, okay, ich stehe.
Und nimm dir mal eine Sekunde oder ein paar Sekunden Zeit, um einfach mal zu hören, was um dich herum passiert.
Ja, man kriegt das gar nicht mit normalerweise, ne? Die Autos fahren, ein Bus biegt um die Ecke, Fahrradfahrer geht vorbei, ein Dude beißt in seinen Döner, eine Family kommt auf dem Fahrrad angefahren, kleines Klingelkind.
Genau, und jetzt schau mal, wie lange du das Klingeln einfach mit dem, das Geräusch einfach so, wie lange du dem folgen kannst.
Jetzt.
Okay. Und jetzt nimm dir nur ein paar Sekunden Zeit, um mal ein bisschen die Temperatur zu fühlen.
Ich würde sagen, eher bin ein bisschen zu frisch angezogen. So wie ich immer so unterwegs bin. Lieber ein bisschen zu knapp.
Für Schönheit muss man eben leiden.
Interessanter Glaubenssatz.
Ja. Wenn wir das mal einfach nur wahrnehmen, kommen wir ein bisschen mehr bei uns an. Und jetzt, stell dir mal vor, ich werde dich gleich richtig weirden Scheiß machen lassen, wo du denkst, boah, kein Bock. Und vielleicht ist es mir gerade möglich für dich, wenn nicht, ist auch überhaupt kein Problem. Aber vielleicht kannst du gerade mal gucken, wo nimmst du dieses, boah, scheiße, kein Bock und diese leichte Angst gerade körperlich wahr?
In der Brust, also ich merke, dann kommt so ein Kribbeln in der Brust und so ein ungutes Bauchgefühl, also auch in der Bauchgegend, das ist so, ist, als ob sich so ein fetter Hilfekloß ausbreitet und ich würde sagen, auch ganz bis in den Knien, dass sie so ein bisschen wackelig werden.
Okay, sehr gut. Das nehmen wir jetzt einfach mal, während wir weiterlaufen, wahr. Also wir bleiben einfach präsent mit den Empfindungen, die wir in unserem Körper haben, weil am Ende des Tages sind Gefühle, das ist jetzt eine sehr reduzierte Art und Weise, aber jetzt für unseren Kontext, sind Gefühle ja quasi physikalische Erregung gepaart mit kognitiver Beurteilung. Also Dinge, die in deinem Körper passieren, das kann eine Temperaturänderung sein, das kann irgendwie ein Kribbeln sein und wir geben dem einfach eine Bedeutung. Und das ist jetzt kein Zaubertrick, wie man die Angst komplett los wird. Das ist einfach nur eine andere Art und Weise, sich der Angst zu stellen. Und zwar sie einfach nur mal wahrzunehmen. Weil hier geht es nicht darum, dass du am Ende irgendwie so eine eiskalte Maschine wirst, die keine Angst mehr hat. Hier geht es darum, quasi anzuerkennen, dass Angst ist ein Teil von unserer Existenz. Und je mehr du das einfach wahrnehmen kannst, desto eher wirst du mit Ruhe und Entspannung reingehen können. Du weißt, die Angst ist da, du nimmst sie wahr und du bist halt gerade ein bisschen ängstlich. Passiert.
Also ich versuche, die nicht wegzudrücken, einfach da sein lassen.
Genau, genau. Und je eher du die wahrnehmen kannst, desto besser.
Okay, und perfekt. Let's go.
Jetzt machen wir mal weiter und du kannst ja auch mal, auch jetzt einfach hier beim Spaziergang, weil
Unser Verstand wird sagen, deiner wird sagen, okay, ich muss jetzt Frauen ansprechen. Meiner wird jetzt sagen, okay, muss ich Jakob jetzt irgendwelche heftigen Übungen mitgeben, einfach nur, um ihn zu triggern oder ihn zu beeindrucken. Und ich habe auch mal, du hast deine Unsicherheiten, ich habe meine eigenen. Aber was ja eigentlich faktisch passiert ist, wir sind zwei Dudes und wir laufen gerade über einen Weg. Und vielleicht kannst du auch mal wahrnehmen, wie gerade deine Fußsohlen einfach über den Boden laufen. Weil das ist ja, was faktisch passiert.
Ja, stimmt. Mir fällt da ein, dass man immer in der Vergangenheit ist oder immer in der Zukunft, aber ganz selten im gegenwärtigen Moment. Und wenn man denkt, in dieser Zukunft kommt irgendwas Geiles und da passiert was und dann bin ich endlich da präsent, das wird niemals passieren, weil in dieser Zukunft, die ich mir da ersehne, bin ich wieder in der weiteren Zukunft.
Korrekt. Und ich meine, du bist vielleicht auch irgendwo in Gedanken bei der ersten Frau, die du dann vielleicht irgendwie ansprichst und alles. Aber das ist ja alles noch gar nicht der Fall. Wir sind einfach nur gerade zwei Dudes, die durch die Gegend laufen. Und es ist ein bisschen laut.
So, wir sind jetzt in einer Straße, die nicht so weit weg ist von meinem Büro, also maximale Schamgrenze. Ich will ja eigentlich nicht hier irgendwie mit irgendwas identifiziert sein, aber gut, ich hatte jetzt auch keinen Bock, so weit zu laufen aus dem Studio. Ja, ich habe gesehen, zwei Chancen sind schon gerade vorbeigelaufen. Was machen wir?
Also wir fangen jetzt mal nicht an, quasi zu überlegen, was für Chancen wir haben, sondern wir machen erstmal eine Aufwärmübung. Und zwar, wir lernen mal, wie wir eigentlich Leuten zuwinken.
Okay.
Also vor allem in der Großstadt verlernen wir das voll, weil es halt sehr anonym ist alles.
Da kommt eine Mutter mit Kindern, ist das in Ordnung oder ist das nicht so cool? Weil da sind Kinder dabei und vor allem haben die dann nicht beide Hände am Lenkrad. Hallo? Hallo?
Okay. Du hast es dir selbst beantwortet. War es cool?
Es war ziemlich awkward.
Ja.
Die Mutter hat mich so angeguckt, was willst du von den Kindern? Und ich habe einfach nur den Kindern fröhlich zugelächelt.
Okay, und jetzt sind wir auch schon direkt bei einem Thema. Du hast Menschen zugelächelt und du hast einen Blick bekommen. Dieser Blick war, ihr Gesicht hat sich in irgendeiner Form verzogen. Wiederhol nochmal deine Interpretation von dem, von ihrem Blick.
Sie fand es awkward, aber man weiß ja nicht, wie sie es wirklich fand. Ich probiere das nochmal. Hi, moin.
Hallo.
Okay, die waren gerade in einem Streitgespräch. Und jetzt hast du schon mal irgendwie einen Schlag gekriegt, weil du das gemacht hast?
Nee, aber es war schon öfter passiert, dass irgendwie ich, wie gesagt, in meiner wilderen Zeit damals, wo ich irgendwie auf eine Frau zugegangen bin und immer gemerkt habe, hey, die haben gerade irgendwie, gerade hat irgendwie eine Krise und die sind gerade voll im Gespräch und dann kam direkt so, ey, du, verpiss dich.
Okay.
Wir winken jetzt einfach ein paar Leuten zu.
Okay.
Und wir achten, du, merk mal, wir wollen eigentlich gar nicht gehört werden. Ich mache dir mal ein Beispiel. Hallo. Und wenn du jetzt den Leuten zuwinkst, achte mal drauf, dass du einen Ticken lauter redest, als du sonst tun würdest, als würdest du durch die Person durchsprechen wollen, weil man braucht schon eine gewisse Lautstärke und auch eine gewisse Bestimmtheit beim Zuwinken, damit die Leute das merken.
Okay.
So, dass sie auch, dass du eine Reaktion bekommst. Bei der Dame.
Ja, warte. Hallo. War schon mal ein ganz freundlicher Blick.
Ja.
Guck mal, die mit dem Typen, das ist doch super.
Ja, klar. Fink den Bein einfach mal zu, ganz freundlich.
Ja.
Und dann schau, was passiert.
Hallo.
Hi.
Das Gefühl, also ist jetzt nicht so, dass ich denke so, das macht aber Spaß.
Ja, es ist halt leicht irgendwie unangenehm, oder?
Ist leicht unangenehm, genau. Mhm.
Und jetzt gleich, wenn du das nochmal machst, achte mal darauf. Hier geht es viel um Bewusstsein. Hier geht es nicht darum, einfach sich durchzuquälen von Mutprobe zu Mutprobe, sondern sich selbst danach zu beobachten. Nachdem du Leuten zuwinkst, vor allem wenn sie komisch reagieren, machst du was, was alle machen, ist vollkommen normal. Du wirst einen Ticken schneller, wenn du läufst.
Ah, okay.
Es ist eine leichte Fluchtreaktion. Und auch hier, was du deinem Körper signalisierst, wenn du dann quasi innehältst, ein bisschen langsamer wirst, während nachdem du es machst, ist so, hey, so, ja, es ist schon weird, so kann man nicht wegdrehen, wir sind weird, wir winken irgendwelchen fremden Leuten zu, aber du nimmst die Scham besser wahr, weil dieses Schnellwerden ist ein Fluchtimpuls der Scham gegenüber. Und das nehmen wir jetzt einfach mal ein bisschen besser wahr. Wink diesen Menschen mal zu mit dem Döner.
Okay. Moin, guten Appetit. War das guten Appetit zu viel?
War doch nett.
Ja, war besser. Also ich bin nicht mehr ausgewichen, war nicht mehr so schamvoll, würde ich sagen.
Dem Herrn darfst du auch nochmal guten Appetit, so,
ja.
Von hier.
Moin, guten Apo. Der hat mich nicht gehört. Da habe ich nicht genug da durchgesprochen, oder?
Ja, wie fühlst du dich gerade?
Ja, in Ordnung, würde ich sagen.
Okay, sehr gut.
Okay, die nächste Übung.
Also, mein Lieber, du kriegst gleich von mir 50 Cent.
Ja.
Und deine Aufgabe wird es sein, du sprichst Leute an und versuchst, diese 50 Cent loszuwerden. Das heißt, du verschenkst jetzt Leuten 50 Cent. Und was passieren kann, ist, die Übung kann nach einer Runde vorbei sein. Es kann auch teilweise kann sein, dass du 10, 15 Leute fragen musst, bis einer diese ollen 50 Cent nimmt. Und Die einzige Einschränkung ist, du darfst nicht hingehen und sagen, hey, ich habe eine Wette, ich muss hier 50 Cent loswerden, kannst du das nehmen? Du darfst auch nicht auf Leute zugehen, von denen wir das Gefühl hätten, die wären irgendwie angegriffen, wenn du die 50 Cent nimmst, weil sie vielleicht irgendwie ein bisschen so aussehen, als wären sie jetzt nicht so einkommensstark. Also Leute, die eher so aussehen, als würden sie es nicht brauchen. Mhm. Und Hintergrund dieser Übung ist, wir sprechen Menschen an und es geht nicht darum, dass wir uns oder irgendwie Männern anmachen müssen, dass wir irgendwie quasi... Das, was wir anbieten, ist nicht uns als Mann so von wegen, dass wir eine Frau ansprechen wollen, sondern wir wollen Leuten einfach nur mal ein Geschenk machen. Und das Angebot loslösen von uns selbst.
Okay. Gib mal her. So, die 50 Cent hier. Stößchen. Ich habe gerade 50 Cent gefunden. Und wenn die auf den Kopf fallen, sind sie deine. Und wenn es die Zahl kommt, sind es meine, okay? Deins.
Brauche ich aber nicht.
Geht nicht ums Brauchen, es geht ums einfach nehmen.
Also, dann lasse ich gleich hier.
Für jemand anderen?
Ja.
Okay, danke. War es ein billiger Trick von mir?
Ja, aber die darfst du nutzen, alles gut. Wäre doch nice. Wir machen direkt weiter, also ich habe noch ein paar 50 Cent im Arsenal.
Oh, wichtig, die einzige, die nächste das ist richtig, richtig eklig, ey, diese 50 Cent Übung.
Die einzige Einschränkung ist, du darfst jetzt diesen Spruch oder was auch immer du da gemacht hast, nicht nochmal verwenden.
Okay.
So, die zwei Damen, die gleich an uns vorbeilaufen,
okay, warte.
Vorbeilaufen lassen. So.
Also, wer soll die jetzt kriegen?
Die zwei Frauen, die an uns vorbeigelaufen sind. Die läufst du hinterher?
Oh Gott. Das ist richtig eklig. Es fühlt sich unangenehm an. Ey, Entschuldigung. Es fühlt sich gerade richtig unangenehm an. Kann ich euch 50 Cent schenken? Ihr seht nicht so aus, als ob ihr es brauchen würdet. Sucht ihr was?
Wir müssen
zum Bus. Zum Bus?
Ja.
Wo wollt ihr hinfahren?
Köln.
Mit einem fucking Bus? Das geht auch mit der Bahn.
Ja, aber dann müssen wir nochmal umsteigen. Und
hä? Einem Linienbus? Also ist es wirklich ein Linienbus?
Keine Ahnung.
Okay, willst du die haben?
Wieso willst du mir das geben?
Weiß ich nicht. Ich habe einfach das Gefühl gehabt. Kennst du das nicht, wenn du Gefühle hast und denkst so, hey, diese Person, warum nicht? Also es ist jetzt auch keine blöde Anmache.
Wenn du willst, dann nicht.
Okay. Hier.
Danke.
Guck mal, ich glaube, du hast es hier mit einem Profi zu tun, ist so mein Gefühl.
Was hast du gesagt?
Was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, hey, ist mir selber gerade auch ein bisschen unangenehm, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich will dir 50 Cent schenken.
Geil.
Oh, ich habe schon gemerkt, das war jetzt unangenehm, aber es war machbar. Und es geht ja auch nicht darum, so maximal in sein unangenehmes Gefühl reinzukommen, ne?
Nee, nee, also... Man muss das hier gar nicht so als so Mutprobe sehen oder alles, um sich selber zu beweisen, dass man irgendwie, was weiß ich, so manns genug ist, sowas zu machen, sondern einfach nur zu gucken, man macht leichte Schritte aus der Komfortzone und das Wichtige dabei ist dann eher die Introspektion, also die Beobachtung danach. Also sowas wie, wirst du dann schneller? Was denkst du über die Leute, die du dann angesprochen hast? Was denken sie dann über dich? Und diese Gedanken einfach mal auch bewusst da sein lassen und beobachten. Das ist eigentlich so der ganze Clou. Und da gibt es verschiedene Übungen, die man halt machen kann, so, aber es ist immer das Gleiche.
Also auch zu gucken, ob das eigene Urteil überhaupt stimmt. Ne? Man weiß ja eigentlich nie, was andere Leute denken, aber man denkt immer, man wüsste es. Und 99,9%, es gibt dazu eine beste Freundin-Folge, A, die sieht man eh nie wieder und B, weiß man eh nicht, was sie denken.
Ja, safe. Vor allem zum Beispiel jetzt diese, es waren ja zwei Frauen, die du gerade angesprochen hast, mit der einen hast du ja gesprochen.
Mit der einen war ich richtig verbunden für 2 Sekunden.
Sehr geil. So, die war locker drauf wahrscheinlich, ich habe es jetzt ja nicht im Detail gehört, aber das Ding war, im ersten Moment, du denkst dir halt so, ich bin ja so ein komischer Typ, der dir irgendwie 50 Cent geben will. Aber sie denkt dir, also ihr Gedanke ist höchstwahrscheinlich nicht, was für ein komischer Typ, sondern so, ist das irgendwie versteckte Kamera, bin ich irgendwie gerade, sehe ich komisch aus, warum wurde ich ausgewählt, kann es sein, dass ich irgendwie, also das sind, wenn eine sozial unangenehme Situation gibt, ist jeder erstmal nur bei sich selbst. Und das ist das Ding. Wir alle sind so ein bisschen obsessiv und denken darüber nach, was die anderen über ihn denken. Aber die anderen denken auch nur darüber nach, was die anderen über ihn denken.
Und das ist, glaube ich, die wichtigste Lektion für mich des heutigen Tages. Während man selber denkt, was denkt denn der andere über einen, weiß man eigentlich schon, was der andere über einen denkt. Er oder sie denkt, was denkt denn der andere über mich? Also genau dasselbe. Jeder denkt in den meisten Fällen, was denkt der andere?
Hast du eine letzte Aufgabe für mich?
Also hier, wir machen auch gar nicht mal so dieses, wie sprichst du eine Frau an, nachdem du da hingegangen bist, gebe ich dir jetzt Feedback, was hättest du anders machen können. Ist jetzt bei dir auch gar nicht mal notwendig, um ehrlich zu sein. Wir wollen jetzt einfach nur deine Komfortzone ein bisschen stretchen. Und ja, es gibt ein paar Übungen, die ich auch nicht mit jedem Kunden mache, einfach weil du bist, sage ich mal, auch ohne, dass du irgendwann ein Bootcamp oder ein Coaching gemacht hast, ja schon brutal charismatisch und selbstbewusst. Deswegen können wir mal ein paar, wenn du willst, ein paar Königsübungen machen, in der Hinsicht, die gar nicht mal bei meinen Kunden vorkommen, aber die ich früher einfach gemacht habe, als ich es mir mal richtig in Anführungszeichen beweisen wollte. Und dann kannst du das einfach mal machen.
Ah, nee, ich habe keine Ahnung, was kommt, ehrlich gesagt, aber es klingt unangenehm. Was ist so eine Königsübung, wenn man es richtig geben möchte? Und bitte?
Mhm. Also es gibt verschiedene Übungen, die man machen kann. Also ich habe ja gesagt, Männer müssen sich nicht zum Affen machen, nur um eine Freundin zu finden. Aber manchmal macht es einfach Sinn, wenn man wirklich in dieser Laune ist, wenn man in der Laune ist, Jakob, sich ein bisschen zum Affen zu machen in der Hinsicht und dann zu gucken, wie Leute reagieren. Und da gibt es verschiedene Übungen, die man machen kann. Zum Beispiel, was ich gerade mache, ist jetzt nicht so wild, so wenn der Platz noch voller wäre, ist aber witzig, man hebt die Hände. Und man schaut einfach, wie die Leute drauf reagieren. Schauen wir mal einfach hier in den Spiegel. Okay. Wir sind zwei weirde Typen, noch ein bisschen höher, ein bisschen senkrechter. Wir sind zwei weirde Typen, die einfach die Hände heben. Und Leute denken sich hier ein Kram. Da ist so ein Typ an der Bank, der schaut uns an und jetzt... Und wir nehmen einfach mal ein bisschen das Urteil, weil das ist eine Übung. Deine kommt gleich noch, aber das ist jetzt nur so eine Beispielübung.
Aber jetzt ist es wahrscheinlich richtig eklig, ne?
Genau. Ich meine, das ist, je voller das ist, so unangenehmer ist es. Die Leute gucken einen an, ich sehe schon ein paar Blicke direkt. Und das Interessante ist, Leute reagieren unterschiedlich auf die weirdesten Sachen. Ich habe auch teilweise Übungen, habe ich früher gemacht, wo ich am Rumzappeln war auf der Straße und so. Ich war jung und unsicher und musste das lernen. Jedenfalls habe ich...
Die Polizei kommt schon.
Wegen uns, ja.
Oh, oh. Und Alter, ballern die hier lang. Das... Sind die bescheuert? Sorry. Krass. Alter, hast du gesehen, wie die auf dem Gehweg langballern? Das ist das Gefährliche, okay.
Gut, ja, Mann.
Aber wir haben immer noch die Hände oben. Oh, da kommt das zweite Polizeiauto. Gleich hinterher. Und wir haben immer noch die Hände oben.
Ja.
Ey, was wäre jetzt, wenn die kommen und uns verhaften, weil die denken, ey, wir haben schon die Hände oben.
Ja.
Irgendwas?
Nimm jetzt mal, schau die Bullen mal an, schau das Auto mal an. Guck, ob man hat schon das Gefühl, so irgendwie... Wir machen gerade was Weirdes und jetzt werden wir gleich dafür bestraft.
Ja, also der hat auch gerade geguckt auf jeden Fall, was wir machen, aber vielleicht ist es auch nur Interesse.
Genau, Leute reagieren unterschiedlich. Wenn ich so eine Übung mache, dann gibt es manche Leute, die schauen einfach nur neugierig. Andere Leute man sieht es ihnen an, dass es ihnen richtig unangenehm ist. Und das ist das Interessante. Du bist der sich zum Affen macht, denen ist es unangenehm. Andere Leute kommen her und machen High Five oder fragen dich, was du hier machst.
Also, Fremdscham nennt man das, ne? Wenn das anderen unangenehm ist.
Genau.
Kann ich verstehen.
Und das Interessante ist, du bist in der Konstellation die Konstante. Du machst immer das Gleiche, über 5 Minuten lang oder über 1 Minute. Und Menschen reagieren unterschiedlich. Das heißt, du gibst einfach was raus in die Welt. Die Reaktionen der Menschen haben nur und wirklich nur was mit ihnen zu tun. Und die darf man auch bei ihnen belassen.
Mhm.
Natürlich ist es emotional nicht so einfach, das zu entkoppeln, aber so Übungen helfen einfach mal zu gucken, hey, wie reagiert man drauf? Langsam tun mir die Schultern weh. Ich merke, ich muss ein bisschen mehr trainieren.
Okay. Okay, Arme wieder runter. Was ist meine üble Übung?
Okay.
Jetzt gehen wir dahin, wo viele Leute sind. Und vor allem mag ich es gar nicht in der Gegend, wo mich Leute auch, also wo ich auch normalerweise hingehe. Eigentlich hätte ich Bock gehabt, das in Hamburg zu machen, wo mich keiner kennt und wo ich dann wieder... ich selber sein kann danach. Okay, gut, aber egal. Darum geht's ja auch.
Safe, safe. Okay, eine Übung, sag ich mal, aus meinem hintersten Arsenal, die ich jetzt nehme, weil ich glaube, du bist ein Typ, der immer bisher sehr, sehr gut ankam bei Frauen. Und natürlich bist du auch ein Typ, der sich selbst nicht zu ernst nimmt und nur locker ist und der auch mal sich in eine peinliche Situation begeben will. Aber dieses Gefühl, das fällt vielen Männern schwer, vor allem die grundsätzlich erfolgreich sind oder sehr erfolgreich sind mit dem anderen Geschlecht, mal vor einer Frau so richtig zu zerbrechen einfach. So. Das Ding ist bei der Übung, wir Männer wollen, wenn wir eine Frau ansprechen, auf Teufel komm raus, nicht komisch rüberkommen. Aber diese Angst, dass sie am Ende denken könnte mit so einem Stempel, so, was für ein komischer Kerl, genau diese Angst, die wir haben, sorgt dafür, dass wir anfangen, uns komisch zu benehmen. Weil wir quasi die ganze Zeit so sehr vorsichtig sind und irgendwie, es gibt ein Worst-Case-Szenario in einem lockeren Smalltalk mit dem Fremden, das wir unbedingt vermeiden wollen. Mhm. Und die Übung dient jetzt einfach nur dazu, dich da direkt reinzuschmeißen. Und ich gebe Männern selten vor, was sie sagen sollen, wenn sie Frauen ansprechen, aber ich gebe dir jetzt mal vor, was du sagen sollst, wenn du eine Frau ansprichst. Und zwar, du gehst auf sie zu und sprichst sie an und sagst dann, hey, du, ich habe dich gerade gesehen, du bist mir aufgefallen und das Ding ist, ich will jetzt nicht komisch rüberkommen, aber
asozial, nein, das will ich nicht machen.
Stell dir mal vor, das ist ja so was, was die meisten Männer, bevor sie Angst haben, so ein, wie nennt man das, so ein Ice-Out. So ein
Blackout, so ein
Blackout, so von wegen, oder du stehst auf der Bühne und weißt nicht mehr, was du sagen sollst. Und dann kommt ja dieses diese mehreren M's, die man macht, die kündigen das ja an. So, und wir machen jetzt genau das. Sag noch von mir aus gerne noch ein paar Mal normale M's. Sonst würdest du nachdenken, was du sagen sollst. Man kommt einfach nur Funkstille.
Okay, und was soll das bringen, verdammt? Dass man nicht mehr unangenehm ist mit solchen Situationen?
Also nochmal, diese ganzen Sachen sind Overkill, in denen sich man einfach nur lernen will, ein bisschen sozial komfortabler zu sein. Wir haben ja jetzt eine Königsübung gesucht. Das war eine Übung, die ich ein paar Mal gemacht habe, die dann danach einfach so ein ziemliches Befreiungsgefühl bei mir ausgemacht hat. Weil ich, wie immer, es immer sehr wichtig ist, jede Frau, die ich auch anspreche, denkt, ich bin ein cooler Kerl. Und ah, okay.
Da, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht darüber nachdenke, was die Frau über mich denkt. Also weil am Ende kann ich das ja gar nicht so beeinflussen. Aber ich weiß, was du meinst. Und vor allem, wenn man mal in die schlimmste Situation gegangen ist, hat man sie mal erlebt. Und dann weiß man, okay, es passiert gar nicht das Schlimmste, was man sich vielleicht ausmalt. Ne?
Genau, das ist das Ding. Also es kann halt sein, dass du einfach jemand bist, der einfach grundsätzlich weniger, dem es weniger juckt, was andere über ihn denken. Die allermeisten Menschen laufen aber durch die Gegend und es ist ihnen super wichtig, dass sie nicht weird und komisch rüberkommen. Und einzige Einschränkung bei der Übung, du machst das ein paar Mal. In der Regel ist es so, die Frauen finden es erstmal lustig und die wissen, es ist ein Joke und irgendwann finden sie es komisch. Sobald du merkst, ist es irgendwie unangenehm, löst es einfach auf, alles entspannt.
Ach so, dass man nicht rüberkommt wie so ein Creep.
Ja, nee, das ist für sie nicht unangenehm. Also, dass sie jetzt nicht auf Dauerbelastung ist, weil so ein Typ sie so anguckt. Das muss man schon ein bisschen feingefühlig machen.
Okay, let's go. Jetzt muss ich ja jemanden finden. Gibst du mir den vor?
Also, wir sehen zwei Damen, die sich gerade unten nett unterhalten.
Das ist perfekt. Ey, ihr unterhaltet euch so spannend und mir ist total unangenehm, jetzt so hier reinzuplatzen. Und ich glaube, ich... so?
Ja, zum Beispiel. Wunderbar. Und was wir jetzt nicht machen, stößt uns nicht direkt rein von wegen, okay, Augen zu und durch, sondern schau dir die Damen an.
Das ist auch immer im Club total gut, erstmal dazustehen, eine ganze Weile anzustarren, bevor man rübergeht.
Das musst du nur ein paar Sekunden machen, einfach nur, dass du siehst, hey, das sind jetzt zwei Menschen, die danach denken, ich bin einfach ein komischer Vollidiot. Und das ist okay, weil ich kann nicht kontrollieren, ob Menschen mich jetzt für geil halten, für toll, oder manche Menschen würden einfach denken, ich bin ein weirder Vollidiot. Und je öfter man komfortabel mit der Tatsache sein könnte, dass man halt auch manchmal in manchen Situationen nicht der Coole ist, nicht der Charmante, nicht der Typ, der immer weiß, was er sagen soll, desto freier ist man in sozialen Situationen. Jetzt auch unabhängig vom Flirt. Weil man wird sich immer irgendwie irgendwo blamieren oder irgendwas wird schieflaufen. Und ja, die Übung dient einfach mal dazu, sich da reinzuschmeißen.
Okay. Aber dass das keinen Spaß macht, hat dir das schon mal jemand gesagt?
Ja.
So, ich gehe da jetzt hin. Ich merke, das fühlt sich auf jeden Fall komisch an. Ich habe auch den Eindruck, dass sie mich schon beobachten, aber es muss jetzt so sein. Es fühlt sich gerade ein bisschen komisch an, also euch anzusprechen, weil ich merke, ihr fangt an zu lachen und
Was trainieren wir denn mit deinem Mikro da, sag mal, ey?
Nee, wir machen einen Beitrag. Sorry, ich muss es auflösen. Wir machen, ich mache so einen Podcast und da machen wir einen Beitrag und es geht darum, sich in richtig sozial unangenehme Sachen zu...
Hast du gut gemacht.
Und dann muss man halt sagen und wir probieren heute, das aus. Eigentlich ist es ja super unangenehm für mich, ne? A, euch anzusprechen, B, dann zu machen und man soll quasi soziale schamlos werden. Das trainieren wir gerade.
Du wirkst nicht wie ein Typ, der der nicht die richtigen Worte findet oder der auch irgendwie Scheu hat, Leute anzusprechen und dann sein Anliegen irgendwie nicht los wird.
Aber wie könnte ich das authentischer spielen?
Also ich hatte gerade das Gefühl so, dass ja, vielleicht ist es ja irgendwie anders, ne? So, aber dass du das eigentlich schon alles parat hast, aber du kriegst es gerade nicht raus. Deswegen dachte ich mir so, okay, jetzt hau raus. Du willst, so hast es doch schon irgendwie quasi auf der Zunge liegen.
Aber wie hast du dich gefühlt, als ich dich so angesprochen habe?
Ich dachte mir, es wird entweder jetzt irgendwie eine Anmache, die aber dann ein bisschen missglückt, weil man überhaupt nicht weiß, worauf will er jetzt eigentlich raus. Okay. Ich weiß nicht, was ich spreche einen Leute trotzdem an.
Hast
Geld
du
wäre eher nicht.
Also ich sah nicht so aus, obwohl die Jeansjacke schon so ein bisschen...
Du siehst nicht aus, als wolltest du Geld haben. Ich habe auch eher eine Anmache erwartet, ehrlich gesagt. Und dann bist du aber drum rumgeschlichen und dann dachte ich so, hä?
Das ist doch einer von diesen Coaches.
Junggesellenabschied.
Ja, und nicht zu zweit und ohne irgendwas...
Hey, wir haben zumindest einen Puschel.
Im Hintergrund noch alles lauert.
Okay, danke euch.
Gerne.
Bis dann.
Viel Spaß.
Ja, danke. Du bist mir hinterhergeschlichen, Kamel, dadurch sind wir aufgeflogen.
Ja, also wenn ich da ein bisschen Abstand gehalten hätte, wäre es besser, aber es war einfach so witzig, ich musste mir anhören, was da genau passiert.
Ute! Jawohl, bist du betrunken?
Das war ein Junggesellenabschied.
Ja, genau. Der hat, glaube ich, auch keine sozialen Hemmungen oder wenig. Nee. Aber da wäre es wiederum angebracht, wenn er sie hätte, glaube ich.
In dem Kontext, ja, aber mein Gott.
Also, mir wäre es angenehmer gewesen, wenn er sie gehabt hätte. Aber gut, mit 6 Bier, das ist ja das Krasse, dass Leute so krass enthemmt werden, wenn sie Alkohol trinken. Und ja, die Kunst ist es, nichts zu trinken und trotzdem bedacht enthemmt zu sein.
Genau, also kalibriert enthemmt. Wir wollen nicht komplette Soziopathen werden, denen uns... Also es ist gut, dass uns nicht scheißegal ist, was andere über uns denken, weil sonst wären wir nicht gesellschaftsfähig. Das Ding ist einfach nur, wenn wir mal irgendwie irgendwas, zum Beispiel jemanden kennenlernen wollen, eine Frau, die uns gefällt, dann wäre es ganz gut, wenn wir in dem Moment unseren Wunsch, diese Frau zumindest zu gucken, ob es passt, höher stellen als die Angst, was sie über ihn denkt. Weißt du, also, verstehst du, was ich meine?
Ja, und jetzt, wenn ich dein Bootcamp so durchlaufen bin, was wäre dein Abschlussfazit und was würdest du mir noch mitgeben wollen auf dem Weg?
Also du bist, ist ja so witzig, die Frauen, die haben ja auch bei dir direkt gemeint, so hey, ich meine, du siehst halt auch einfach nicht so aus wie jemand, der normalerweise nicht weiß, was er sagen soll. Es kam halt deswegen, glaube ich, echt so ein bisschen, sie waren sehr verwirrt. Aber du hast die Übung, die wir jetzt gemacht haben, gut gemeistert. Du hast Mut. Du hast verstanden, warum du das gemacht hast, hoffe ich immer, gehe ich mal von aus.
Ja, also es war mir auch tatsächlich unangenehm. Ich meine, mein Job ist es ja, genau das zu machen. Ich mache das ja seit ganz, ganz vielen Jahren. Es ist ja ganz viel meiner Arbeit, ist es ja, mit Sprache Momente zu kreieren. Und deswegen ist es so, als ob ich auf meinem Heimfeld arbeite, ne? Aber trotzdem merke ich, dass es mir unangenehm ist. Und das größte Learning war, glaube ich, für mich, wir sind so viel in den Köpfen von anderen Leuten drin, und denken oder bauen zusammen, was sie gerade denken können, aber wir wissen es einfach nicht. Darum kann es uns auch eigentlich ziemlich egal sein oder die Wichtigkeit können wir da rausnehmen.
Genau. Und das Wichtige, also das Ding hier bei diesem Punkt, so hey, dass es einem egal wird, was andere denken, ist halt nicht, dass man so tut, als wäre es einem egal und so quasi versucht, so eine Scheiß-Egal-Einstellung an den Tag zu legen, weil dann ist es nicht authentisch. Authentisch ist es erst, wenn man wirklich die Realisation macht, hey, Menschen denken sich ihren Teil. Das kann ich niemals verhindern. Mhm. Egal, was ich mache, wenn ich eine Person freundlich anlächle, kann die eine Person denken, es ist freundlich, die andere Person kann denken, das ist irgendwie ein schmieriger Anmachversuch und die andere Person denkt sich, okay, der will irgendwas von mir. Und wir können nicht kontrollieren, was andere Menschen denken. Natürlich alles im Rahmen von sozialkomfort und Grenzen. Also wir wollen ja niemanden jetzt irgendwie wirklich also niemanden nerven. Oder
da ist eine Mutter mit Kind. Okay, lass mich nochmal probieren.
Okay, ja, gerne. Gerne, gerne. Aber ja, das Ding ist, wir können das nicht kontrollieren und deswegen können wir die Gedanken von anderen Menschen gerne einfach bei ihnen lassen. Und diese Erkenntnis kann man erst dann richtig machen, wenn man das gespiegelt bekommt. Oder wenn man halt sich mal in eine Situation reinschmeißt, wo man merkt, hey, Menschen denken sich ihren Teil. Ich bringe mich in eine verletzliche Position in dem Moment. Und jetzt merke ich, hey, okay, ich lebe noch.
Danke.
Sehr gerne.
So, nach der ganzen Praxiserfahrung möchte ich auf jeden Fall nochmal mit Max einchecken, wie er das Ganze empfunden hat beim Hören. Und falls ihr Komel im Internet auffinden und suchen wollt, findet ihr ihn unter komeljamshidi.de. Jamshidi geschrieben jamshidi.de. Und ihr findet ihn auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt zu Max.
Was hast du für dich aus der Folge mitgenommen, Max?
Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich beobachte einen Schüler, der zum Lehrer geworden ist. Also Komel hat dir ja vieles erzählt, wo ich das Gefühl hatte, hey, du kannst mir gar nichts erzählen, das weiß ich schon alles. Und gerade auch bei der Straßensituation am Anfang habe ich mir schon gedacht, ich kenne dich ja, das ist doch keine Aufgabe für den, das macht ja easy. Bis es zu dieser einen Szene kam, wo du stottern solltest und da dachte ich mir schon, weil ich dich kenne, ey, der wird diese Übung mit Sicherheit nicht lange aushalten und genau so war es dann auch, aber es war spannend zu erleben, wie du da zum ersten Mal bei diesen ganzen Übungen über deine Grenze hinausgehen musstest, also nämlich eine Situation auszuhalten, die du sehr unangenehm empfindest und ich habe dann gemerkt, ich habe mich gefragt, wie es wohl wäre, wenn ich das gemacht hätte und ich glaube, ich wäre schon bei den ersten Situationen krass ins Stottern geraten.
Hey, es wird Zeit, dass wir das nochmal bei beste Freundinnen machen
oh, bitte
und
dich
auf die Straße schicken.
Oh, ich wusste es, ich habe es mir fast gedacht.
Ich glaube, du könntest das gut gebrauchen für dein Dating-Game.
Ja, für mein Dating-Game.
Achso, du stimmt, du bist ja verheiratet.
Ja, es gab ja aber, Komel hat ja auch davon berichtet, dass er auch einem Vater mal geholfen hat, der mit zwei Kindern, der sich getrennt hat, der auch wieder neu einsteigen musste. Da musste
ey,
ich irgendwie
das kurz, ist deine Folge.
Genau. Aber was ich sehr interessant fand, war, dass ich mich ganz oft wiedererkannt habe, nämlich diese Angst, überhaupt in eine Situation reinzugehen, in die man gar nicht rein will. Nämlich eine Frau anzusprechen auf der Straße, die man gut findet und sofort die Ängste hochkommen. Was soll ich sagen? Was ist, wenn die nicht mich mag? Was, wenn ich mich da zum Deppen mache? Was ist, wenn ich einen Korb bekomme? Was ist, wenn sie einen Freund hat? Und man dann die Situation einfach verfliegen lässt und gar nicht aktiv drauf zugeht. Und was er sehr gut gemacht hat, ist, dich da mitzunehmen oder uns mitzunehmen und es einem das Gefühl zu geben, schon beim Hören, ey, es passiert am Ende eigentlich gar nicht so viel. Probier's doch einfach. Man macht sich oft, glaube ich, Gedanken darüber, was ist ein guter Anmachspruch oder was muss ich sagen, um interessant zu wirken. Und er meinte, hey, geh doch einfach hin und hey, du hast mir gut gefallen.
Ich dachte, jetzt, wo ich näher an dir dran bin, nicht mehr so.
Hey, wollte ich einfach mal ansprechen und sich dann darauf einzulassen, was so passiert. Und ich meine, es hört sich in der Theorie dann sehr, sehr einfach an. Ich glaube, die Praxis ist nochmal was ganz anderes.
Und genau das ist es eben, dass die Praxis immer ein bisschen schwerer ist. Und warum? Weil sie unangenehme Gefühle auslösen kann. Und das ist
eigentlich, wenn wir uns über Psychologie, wenn wir uns über Dating, wenn wir uns über alle Themen unterhalten, es geht immer um das Gefühl, was ausgelöst wird und damit zu sein. Und wenn du zu einer Frau hingehst oder auch zu einem Mann und sagst, hey, du gefällst mir, löst das ganz, ganz viele Gefühle aus, weil das ist so tief in uns evolutionär verankert, die Angst vor Abweisung. Mhm. Hat früher unseren Tod bedeutet, heute bedeutet es eigentlich gar nichts mehr, weil ey, ich habe wahrscheinlich 300 Körbe in meinem Leben gekriegt, ja. Alle vergessen. Alle vergessen. Ich wüsste nicht, wie viele. Aber in dem Moment ist es immer wieder unangenehm. Klar. Unangenehm, unangenehm. Und ich will aus diesem Gefühl raus, so schnell wie möglich. Und mit diesem, aus diesem Gefühl raus wollen und nicht damit sein können, wird dieses Gefühl größer. Und mein Gegenüber spürt das auch. Und damit entsteht so eine ganz, ganz unangenehme Dynamik. Und der einzige Trick, Psychologen hassen diesen Trick, ist, lernen, mit dem Gefühl zu sein. Selbst wenn es unangenehm wird. Und ab da wird sich dein Dating-Game radikal verändern. Und alles eigentlich. Vorstellungsgespräche, bang.
Also eigentlich vorher schon sich bewusst zu machen, hey, die Angst, die entsteht, wird am Ende in der Realität gar nicht so groß sein, wie ich es mir selber im Kopf ausmale. Und ich glaube, das ist das größte Hindernis, was viele haben, dass sie vorher denken, oh Gott, es wird alles Mögliche passieren, ich lasse es lieber gleich ganz bleiben. Mhm. Und da habe ich mich auch krass wiedererkannt in vielen Situationen im Leben, wo ich gedacht habe, ach, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone, bevor ich das Risiko eingehe, einen Korb zu bekommen, mich was zu trauen, was ich noch nie probiert habe.
Raus in die Panikzone. Und was ich auch wichtig finde, ist, nicht den Respekt vor deinem Gegenüber zu verlieren. Weil am Ende, muss man sagen, ist es nicht nur einem selber sehr unangenehm, sondern es kann auch ganz, ganz unangenehm für das Gegenüber werden, was angesprochen wird. Und hey, da einfach auch ganz sensibel auf Signale reagieren. Und wenn die Frau sagt, sie hat einen fucking Freund, dann hat sie entweder einen Freund oder hat gar keinen Bock auf einen. Und dann heißt es abzischen und nicht, ja, wie lange seid ihr denn schon zusammen? Das wäre mir ein krasser Schritt zu weit.
Das wäre mir auch ein Schritt zu weit.
Weil das ist einfach, das grenzt schon an Belästigung. Und ich will einfach, dass alle Menschen sich wohlfühlen können. Und damit schaffst du Situationen, dass sich die anderen Menschen nicht so wohlfühlen können. Und damit kreierst du auch verbrannte Erde für vielleicht sehr schüchterne Männer, die sagen, hey, jetzt habe ich mich mal getraut. Und weil die Frau heute schon 5-mal dumm angemacht wurde, sagt sie sofort, bevor sie überhaupt sich auf den Typen einlassen kann, obwohl vielleicht eine Chance besteht, ey, verpiss dich, ich wurde schon heute 5-mal angemacht.
Also ich fand cool, am Anfang dachte ich ja, es geht um wirklich Pickup-Artists und das war es ja definitiv nicht, auch wenn man leichte Elemente davon auch...
kleine Werkzeuge wurden
schon. Auch mit drin. Aber was Kumail am Ende ja macht, ist eigentlich in seinem Fall Männern ein Handwerkszeug an die Hand zu geben, auf Frauen selbstbewusster zuzugehen, ohne den Frauen das Gefühl zu geben, hey, hier passiert gerade was Falsches und ich habe ein unangenehmes Gefühl.
Ja, und worum es am Ende bei Kumail, glaube ich, geht, und das ist auch sein eigener Weg, ist nicht irgendwie in die Horizontale zu kommen mit Frauen, möglichst schnell und mit möglichst vielen, sondern selbstbewusster durchs Leben zu gehen. Und das verändert natürlich auch dein Dating-Game, deine Beziehung und vor allem das Gefühl zu dir selbst. Und mit diesem Gefühl ist man ja die ganze Zeit. Man ist vielleicht 60% seines Lebens in Beziehung oder 20 oder 10%. Man ist 1% in der Dating-Phase, aber man ist 100% mit sich selber. Und das ist auch der Kern des Jakobswegs. Wie bin ich in Beziehung mit mir selber? Und wie komme ich besser in Beziehung mit mir selber? An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für eure Zeit. Ich meine, das ist das Wichtigste, was ihr uns schenken könnt. Ich wollte auch, und weil es immer so ein bisschen in den Medien zu kurz kommt, finde ich, die Leute hinter den Kulissen mal hervorholen. Am Ende sprechen hier zwei Leute, aber ein ganzes Team sitzt an so einer Folge. Ne? Das klingt immer so simpel, wir bauen Mikrofon auf, bam, bam, bam. Aber es schneiden ganz, ganz viele Leute an den Folgen. Ramona, Joscha, Jonathan, vielen Dank an euch fürs Schneiden und an Ann natürlich, die hier immer ganz fleißig recherchiert und dafür sorgt, dass das alles hier zustande kommen kann. Also vielen Dank für euer Mitwirken und wenn ihr Lust habt, bewertet diesen Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts und wir hören uns beim nächsten Mal bei Beste Vaterfreuden, bei Beste Freundinnen oder hier im Jakobsweg.
Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.